Hallo und herzlich willkommen zum 2-Stunden-Später-Podcast. Beim 2-Stunden-Später-Podcast nehmen sich Kuro, Marvin, Chris und Timor ein Spiel vor, welches sie für exakt 2 Stunden spielen. Anschließend setzen sie sich zum Podcasten zusammen und tauschen hier ihre Eindrücke und Erfahrungen aus. Die Schildkrötenpanzer sind poliert, die Stirnbänder zurechtgerückt. Der Duft von frischer Pizza weht verführerisch durch die geräumige Kanalisation. Eigentlich sollte alles perfekt sein für unsere 4 schlagfertigen Schildkrötenfreunde. Und doch ist da irgendwas im Argen. Und es sind weder Rocksteady noch Bebop, die unsere Doppel-Milchschnitten-Freunde davon abhalten, Kawabanga zu rufen. Was kann dieses magische Franchise, das unsere Freunde damals vereint hat, denn jetzt Schreckliches für sie auf Lager haben? Finden wir es heraus in der neuen Folge 2 Stunden später. Krustige Kruste? Kruste krustet.
Es ist der 14.11. und somit einen Tag vor dem besten Tag des Jahres weltweit. Bekannt als der beste Tag des Jahres. Jeder weiß es. Kuro hat schon die Fahne in der Hand, freut sich schon. Der hat Konfetti schon, der hat Bock. Ne? Ja? Jeder weiß es, mein Geburtstag.
Es ist halt einfach super sympathisch.
Ja? Finde ich auch.
Ist so absolut bescheiden.
Ach, ja, herrlich. Ja. Mein Geburtstag, der beste Tag des Jahres, wird jedes Jahr gefeiert. Finde ich wahnsinnig toll, dass wir
haben
jetzt
wir einen
Tag vorher releasen.
Bitte? Haben wir Livestream gemacht? Ja, ne?
Nee, haben wir diesmal nicht gemacht.
Haben wir
diesmal
nicht
ist ja auch
gemacht.
In der Zukunft, ist ja erst morgen.
Nee, da deswegen,
ach so, es ist der Morgen erst.
Dachte,
morgen ist der beste Tag des Jahres. Heute 14.11. Einfach schon mal das kleine Warm-up dazu. und heute bin ich wieder dabei. Schön, dass ihr auch wieder eingeschaltet habt. Erstmal ein Riesendank an Räumi, der für uns das tolle Intro eingesprochen hat. Bei mir sind natürlich meine zauberhaften Co-Hosts, der Konfetti-schmeißende Kuro, der zauberhafte Chris und der immer gut gelaunte Timur.
Hey!
So, und ich war in der letzten Folge nicht dabei und deswegen, ich muss mal ganz kurz ein bisschen aufräumen. Es war mir alles ein bisschen
chaotisch. Ich komme eine Stunde wieder.
Mai, ich will die Schütte holen.
Nee, Leute, also ein Thema, worüber wir reden müssen, was ein größeres Thema auch bei uns in der Gruppe schon war und wir müssen es einfach auch nach außen tragen, es ist die Milchschnitte.
Oh.
Das ist ein Thema, ich finde, das hat einfach nochmal ein bisschen Spotlight verdient, weil ich kann das nicht so stehen lassen. Ihr habt in dieser Folge, wurde das dargestellt, als wäre die Double-Milchschnitte ein Unding.
Ja,
ist und seitdem
noch.
Ist viel passiert.
Seitdem ist viel passiert, das stimmt.
Seitdem ist viel passiert, weil ich bin dann in die Gruppe gegangen, ich habe die Folge gehört, habe gesagt, Leute, so geht das nicht, die Doppelmilchschnitte, das ist eine gute. Die verteidige ich und die ist schnell zu machen, die ist ohne viel Klimbim, das geht ganz einfach. So.
Gar nicht wahr.
Und daraufhin hat sich tatsächlich innerhalb der Gruppe etwas zu Tage getragen, was ich ganz wundervoll fand, nämlich hat jeder versucht, die Doppel- und teilweise sogar die Triple-Milchschnitte zu machen. Ich blicke in deine Richtung, Chris.
Ja.
Und ich möchte gerne, dass ihr unabhängig von euren Erfahrungen berichtet, damit wir einfach mal vielleicht finden wir noch ein positives Wort für die Doppelmilchschnitte, weil ich stehe dahinter. Es ist die beste Art, Milchschnitte zu essen, weil die Creme ist das Beste und mehr Creme ist gut. Ich würde diese Creme auch einzeln kaufen, wenn ich könnte, und löffeln. So.
Dann fange ich an, weil ich war, glaube ich, auch der Erste, der versucht hat, Marvins Doppelmilchschnitte nachzubauen, oder?
Kann sein,
das ist das Frankensteins Monster.
Es wäre so leicht gewesen, einfach nur ein paar dumme Witze über Marvins Doppelmilchschnittentheorie zu machen.
Ist es immer noch.
Aber das ist hier auch nicht der Anspruch bei uns. Wir sind neugierig, wir sind Pioniere.
Wir sind auch ein investigativer Podcast. So.
Sind wir. Und also habe ich es versucht. So als Erster bei uns in der Gruppe und ich habe quasi mich genau nach den Anweisungen von Professor Belula, ich mag das nicht, gehalten, bis er anfing, irgendwas mit Zungentechnik zu erzählen. Da habe ich dann gesagt, ich habe meine Klauen da reingehauen und habe die Teiggeschichte da weggewaffelt und dann, naja, sind wir ehrlich, es war hässlich. Aber es war auch irgendwie für mich, sage ich ganz ehrlich, bevor ihr mir jetzt ins Gesicht springt, für mich war es auch irgendwie, es hatte so eine Schönheit. Und zwar auf diese Art, wo auch so ein zerquetschter Five Guys Burger schön sein kann. Es hat das gibt's bei Essen manchmal. Das ist vielleicht nicht für jeden, aber ich fand's irgendwie dann doch wieder ganz nice. Und ich hab's probiert. Ich fand's geil, die Marvin-Doppelmilchschnitte.
So.
Es war geiler für mich als die normale Milchschnitte.
Aha.
Aber.
Ja.
Ist es den Aufwand wert, das jedes Mal selber zu bauen? Und da sage ich, Nee, also ist mein Fazit, wenn es die so zu kaufen gäbe, äquivalent zu anderen Normalo-Milchschnitte, würde ich die Doppelmilchschnitte kaufen. Ich würde die Marvin-Milchschnitte kaufen, aber so muss ich sagen, ist es ein Gag, aber ich würde sie nicht selber bauen. Das ist mir einfach der Aufwand nicht wert. Und ja, wie Marvin schon sagte, wir haben auch hier in der Familie die dreifach, also quasi die Big Mac-Milchschnitte getestet.
Jesus.
Die ist nix. Die ist wirklich, das ist kompletter Quatsch. Kann man gleich wegwerfen. Okay, das sind meine Erfahrungen gewesen.
Und ich meine, darauf läuft es doch am Ende hinaus. Wenn es die Doppelmilchschnitte zu kaufen gäbe, hätte ich absolut kein Problem damit. Wenn es die Creme zu kaufen gäbe, hätte ich absolut kein Problem damit. Es ist einfach nur dieser Prozess, den Marvin mit seiner Zunge macht. Und wir haben immer noch kein Beweisvideo bekommen, wie du das machst. Deswegen ist das immer noch eine Theorie, die im Raum schwebt.
Pass auf, aber zur nächsten Folge werde ich zwei Milchschnitten mitbringen und ich werde euch hier im Video das zeigen. Dann könnt ihr den Leuten das beschreiben. Ich werde kein Video davon machen, weil das landet irgendwann irgendwo und ich möchte das nicht. Und in der Weihnachtsfolge wird das passieren. Und dann werdet ihr sehen, ey, das ist ja super einfach.
Das Problem ist einfach, unterm Strich, du musst da ein bisschen so rummachen. Anscheinend. Es ist absolut widerlich. Dann hast du diese eine Teigscheibe, die du. Was machst du mit der? Wirfst du die weg? Ist es Essensverschwendung? Knusperst du die in den Vorfeld rein? Schmeckt sie einfach nicht. Ja, die schmeckt alleine nicht. Sie ist trocken und fad und kacke. Und dann hast du deine
Doppelmilchschnitte. Sie ist der Vorgeschmack. Sie ist der trockene Pfad.
Ey, wenn ich was esse,
ganz so geile Pfad
durch die Wüste
auf
wandern,
dem Weg zum Himmel,
um am Ende irgendwie eine Oase zu finden. Darauf habe ich keine Lust. Die Milchschnitte, so wie sie ist, ist gut.
Ja.
Ja. Fertig, aus. Und von mir aus wäre es absolut, ich wäre absolut fein damit. Wahrscheinlich würde ich sie auch kaufen, wenn es die Doppelmilchschnitte zu kaufen gäbe. Wenn es die Creme gäbe, würde ich sie mir wahrscheinlich auch kaufen. Aber dadurch, dass es das nicht gibt und man da selber Hand anlegen muss, es dauert lange, es ist messy. Du hast einen Teil, was machst du damit? Den musst du irgendwie loswerden. Und wenn du ihn wegwirfst, ist es okay. Wenn du es essen musst, macht es keinen Spaß. Und um dann irgendwann nach 5 Minuten diese Doppelmilchschnitte zu haben, da habe ich schon 2 normale Milchschnitten gegessen und bin einfach perfectly fine, in Harmonie mit der Welt und zufrieden mit meinem Leben.
Aber du bist gar nicht Fan, Timo, oder? Du warst komplett Anti.
Also, ich habe es zuletzt probiert. Ich habe es mir als erster gekauft und wollte es nachprobieren. Habe es dann auf der Arbeit versucht. Und auf der Arbeit war das eine Sauerei. Ich wurde nur noch sauer, weil du, wenn du diesen Schorf, diese Kruste abknibbeln willst mit den Fingern, das ist ja wirklich wie Tapete abmachen von einem Gebäude aus den 30ern. So, fuck you erstmal, Punkt 1. Dann war ich sauer, hab's gelassen, habe ich die Milchschnitte selber gegessen. Das war der Tag, wo ich so 7 Milchschnitte gegessen habe. Dann bin ich nach Hause und dachte mir, ey, I give it a try, weil Kuro hat sein Go gegeben. Und ne, in Kuro we trust. Deswegen habe ich dann versucht mit einem Messer diesmal. Mit einem Messer geht's wesentlich besser. Ich hab's gemacht und dann ging es auch sehr gut. Aber nope. Die Milchschnitte hat die Ratio, wie sie haben muss. Es ist die perfekte Balance zwischen Baumrinde und Rasierschaum. Schorf. Und es ist, die Milchschnitte ist die Banane der Sweets. Du hast eine perfekte Packung, du snackst es weg und schmeißt die Verpackung weg. That's it. Nothing more. Und bei der Banane ist ja genauso. Du schälst die, du isst die Banane und schmeißt die Schale weg. That's it. Messer rausholen, kombinieren, aufmachen, zumachen. Du holst ja auch nicht 2 Burger und isst bei einem dann halt das Brot oben eins und sagst, oh, das ist nur der Weg zum Superburger.
Ach komm, jetzt werden wir hier aber kleinteilig. Also wir halten
nein,
fest.
Nein. Weißt du, was das heißt, mein lieber Marvin? Pass auf. Ich bin dran. Gerade. Gerade gab es bei mir asiatische Nudeln. Das waren Peking-Nudeln mit Bohnen und Gurke und sowas halt. Ich habe das ganze Essen mit Stäbchen gegessen. Sehr, sehr, sehr lecker. Und den Rest wollte ich mit der Gabel essen. Und mit der Gabel hast du wesentlich mehr Food und wesentlich mehr Soße auf deiner Gabel. Und das in deinem Mund dann too much ist. Sodass der Geschmack dann halt viel zu viel war. Sodass es dann so war, es macht total Sinn, dieses Gericht mit Stäbchen zu essen, weil du dann sehr schön portioniert und dieser ganze Geschmack entfaltet sich in deinem Mundraum, während du es halt mit Stäbchen isst. Und mit der Gabel war es too much. Und das war auch mit der Mischung so, es war so, es ist viel zu viel des Guten. Und jetzt kommt eine kleine Drumlehrer-Weisheit. Und zwar, wenn du eine Practice-Session hast und diese Practice-Session ist sehr, sehr, sehr gut, hörst du trotzdem nach Zeitpunkt X auf, damit du dieses schöne Gefühl hast, wow, ich habe heute richtig gut geübt. Diese Motivation nehme ich mit in meine nächste Practice-Session. Und das hat die Milchschnitte in seiner Originalfassung genau. Du isst sie und sagst so, boah, es war so fucking lecker, Alter. Ich glaube, ich esse noch eine. Nee, lieber nicht. Und dieses Gefühl nimmst du mit zu der nächsten Milchschnitte. Vielleicht ist sie am Abend, vielleicht ist sie nächste Woche, vielleicht ist sie im nächsten Monat. Aber du hast dieses schöne, Milchschnitte ist toll Gefühl. Und nicht dieses, die Küche sieht scheiße aus, ich habe ein Messer verschwendet, es ist viel zu viel auf dem Boden und mir geht's schlecht und außerdem war es gerade Zeitverschwendung. I rest my case.
Also ich finde es total okay, dass du eine andere Meinung hast. Wir halten trotzdem fest, auch wenn der Aufwand diskutabel ist, man kann nur drüber reden, ne? Die Zungentechnik, die kommt irgendwann noch in euer Leben und dann werdet ihr merken, dass das alles gar nicht so lange dauert.
Ich freue mich.
Nichtsdestotrotz, 3 von 4 Leuten sagen, die Doppelmilchschnitte würden sie kaufen und finden sie gut. Und ich finde, das ist schon ein ganz anderes Bild als das, was im letzten Podcast dargestellt wurde.
Ja.
Und das war mir nur einfach nochmal wichtig darzustellen. Und dafür habe ich auch gerne die ersten 10 Minuten dieses Podcasts jetzt geopfert.
Ja, können wir aufhören.
Ich hab tatsächlich, die Hälfte von meinen Notizen ist noch über die Milchschnitte gewesen, also deswegen gut, ist es völlig in Ordnung.
Völlig fein.
Ich find's auch gut, wie Marvin nicht drauf eingeht, wo er war, sondern einfach direkt in die Milchschnitte reinslidet.
Wo war ich eigentlich?
Das weiß keiner, wo du warst.
Nee, Marvin, das ist jetzt das Ding. Du hattest ein Thema offen und jetzt machen wir mit der regulären Sendung weiter.
Richtig, machen wir auch. Ich will auch, wo war ich überhaupt? Keine Ahnung. Weiß ich auch nicht. Es war sehr bunt und wild. Egal. Es ist nämlich in der letzten Zeit, seit dem letzten Podcast, auch noch was anderes passiert, von dem wir eigentlich nie dachten, dass es passiert, weil Kuro sich in jeder Folge darüber beschwert, dass wir es nicht tun,
Trump
nämlich
ist Präsident
zusammen
geworden.
Videospiele spielen.
Ach so, schade.
Und das haben wir gemacht. Und wir haben zusammen Monster Hunter gespielt. Oder
naja.
Auch nicht.
Naja. Wir haben es versucht jedenfalls. Wir haben zusammen Monster Hunter installiert, wir haben Helldivers gespielt.
Hand aufs Herz, hat irgendwer von euch Monster Hunter, weil dieser Multiplayer, die Möglichkeit, dass wir zusammenspielen, war ja unmöglich, weil überhaupt die
Mist
zu finden, dass wir in dieselbe Lobby kamen, war ja schon eine Wissenschaft für sich. Aber dann haben wir das ja irgendwann abgebrochen, weil es einfach nicht funktioniert hat. Hat irgendwer von euch denn wirklich abseits davon die Monster Hunter Beta gespielt? Man kann da was zu sagen.
Ich habe 2 Monster getötet, das hat Spaß gemacht und das Ding ist sowas von ein Sure Shot. Ich habe Urlaub beantragt für den Release und ich spiele, mir ist alles scheißegal. Ich gehe da rein.
Ja, ich habe es auf der Polaris gespielt, das war auch dieselbe Demo, die es bei der Gamescom auch gab und da war ich schon richtig hyped und war so, das Spiel wird crazy gut. Dann kam die Beta raus und dann war es mehr so more of the same. Ich war so, ja, brauche ich nicht nochmal spielen, ich bin schon hyped und dann wollte ich mit euch zusammenspielen.
Ja, well, das wäre nett gewesen.
Und dann war ich aber auch so, ja, passt schon, ich freue mich aufs Fullgame, ich bin auch nicht so der Beta-Spieler.
Also ich muss sagen, man muss ja am Anfang so eine Mission spielen und da habe ich wieder gemerkt, so, es ist einfach nicht meins. Es ist nicht so wie bei Elden Ring, wo ich mir immer dachte, ich finde es irgendwie geil. Ich finde es irgendwie geil, aber ist mir zu schwer. Ich hatte immer so das Gefühl, ich will es gerne spielen. Und das habe ich hier gar nicht. Sondern ich habe mal ein Monster Hunter gespielt, ich fand es nicht gut. Und das habe ich nochmal gespielt und ich war so, nee, ich mag es einfach
nicht. Ja, fair. Das ist okay. Total fair.
Ganz ehrlich, der Gruppenzwang wird dich auch da noch irgendwie reinpressen. 100%. So wie Han Solo in Carbonit. Wir werden dich da richtig schön reindrücken und dann wirst du irgendwann auch Monster Hunter so Stockholm-Syndrom-mäßig lieben.
Stockholm-Syndrom. Kuro, ich habe letztens drüber nachgedacht. Weißt du, dass Monster Hunter das erste Spiel war, das wir beide jemals zusammen gespielt haben? Du hast irgendwann mal, das war noch vor unserer Bloodborne-Zeit, bei Twitter geschrieben,
krass,
Games-Welt-Zeiten, da hast du geschrieben, yo, irgendwer 3DS Monster Hunter. Und ich habe geschrieben, ja, bin am Start.
Geil, 3DS sogar.
Das war das
sogar.
Erste Mal, dass wir beide Videospiel zusammen gespielt haben. Das ist schon
war, glaube ich, sogar das, was ich gespielt habe.
So fucking lange her, ey. Aber
geil, das finde ich gut. Das freut mich.
Und jetzt kommt Wilds.
Aber ich möchte anmerken, der Kawabunga-Kumpeltag hat seinen absoluten Zweck erfüllt. Wir haben tatsächlich es einmal geschafft, Videospiele gemeinsam zu spielen. Und wir haben Helldivers gespielt. Und Helldivers, Leute, Helldivers.
Leute.
Shepard
im Leute. Das ist es.
Ja. Peng. Ja. Also setzen Timo in den Mac und alle sterben. Was?
Ja, das sollte man zukünftig vermeiden, das stimmt. Ja,
wir haben uns, ich hatte schon Tränen in den Augen vor Lachen, als wir uns gegenseitig totgestümpert haben und Kuh einfach nur neben uns stand und den Kopf geschüttelt hat.
Das war so gut. Das ist das Beste
am Multiplayer Games. Es war halt so wirklich dieser Moment, 2 Leute, die so halbwegs viel von Ahnung von dem Spiel haben und 2 Trottel, die einfach nur nebenher gelaufen sind und darauf geachtet haben, niemals zu töten, es aber nicht geschafft haben.
Wofür ist der Knopf? Aber das ist der größte Spaß.
Ja, wann machen wir den nächsten Cowabunga-Kumpeltag?
Wir haben Heroes of Hammerwatch auch noch gespielt, auf jeden Fall. War auch noch toll. Wir haben noch 2 Runs gemacht, also auch mit höherleveligen Charakteren nachher, wo Kuro dann irgendwann abgestunken ist, weil er nicht mitziehen konnte mit Chris und meinem Level 30er Charakter.
GG.
Das war noch sehr funny.
Das Spiel ist auch einfach so gut.
Das ist wundervoll.
Kann das dieses Jahr, aber oder letztes Jahr?
Ach, Heroes of Hammerwatch ist, glaube ich, 2018 oder so.
Ach so, ja, okay.
Halt. Aber was, wie steht denn gerade der euer Videospielhorizont abseits dessen? Weil ich sehe immer nur, dass ihr Call of Duty irgendwie zockt und schickt euch irgendwelche Stats rein. Ich sehe wirklich nur diese Bilder in der Gruppe und ich bin so, I don't get it. So, und ich
sehe immer nur, dass ich auf Platz 1 und bin so, ja, meine Jungs.
Ihr macht das schon.
Also gut, ich mach den, was haben wir gezockt, Teil sehr kurz, denn es ist tatsächlich exakt nur das, seit Call of Duty released ist, bin ich da völlig drin versunken. Zombie-Modus, wahnsinnig witzig, Kampagne richtig geil und der Multiplayer hat mich richtig an den Eiern. Ich komme davon nicht weg. Dieser Oldschool-Prestige-Modus, der dich immer wieder von vorne anfangen lässt, der dir immer wieder die Karotte vor die Nase setzt, ey, es ist herrlich. Ich bin, glaube ich, jetzt Prestige fast 5 und ich glaube, ich habe 180 Stunden im Scheißspiel. Keine Ahnung.
Jesus. Wenn ich an Call of Duty denke, denke ich vor allen Dingen, also kriege ich direkt so einen Stressschub in meinem Körper, weil wir halt für Game 2 auch einen Beitrag gemacht haben und ich hatte jetzt eine Woche frei zur Zeit der Aufnahme und musste halt meinen Teil des Beitrags schon in der Woche davor relativ voranbringen. Und das war dann wirklich nur so quasi nach vorne gebeugt und nur Call of Duty spielen und nichts anderes machen gefühlt. Aber ich muss sagen, so sehr ich mich gewehrt habe am Anfang und ich wollte wirklich kein Call of Duty Black Ops 6 spielen. Chris wird sich erinnern, wie oft ich in die Gruppe geschrieben habe, so, Digga. Und Chris hat sich gefreut auf das Spiel und ich so, warum ausgerechnet von allen Spielen, die es aktuell gibt, freust du dich auf Call of Duty Black Ops 6? Und dann war es in der Redaktion so, wer macht eigentlich Black Ops 6? Machst du das, Kuro? Und ich so, ach, fuck me. Und dann habe ich das Spiel installiert und ich fange mit der Kampagne an und ich so, ach, fuck, die macht Spaß. Dang it. Und dann gucke ich kurz in den Multiplayer rein und ich so, scheiße. Fucking Multiplayer macht auch richtig Spaß. Es ist Zombie-Modus, auch gaggig und es ist, ich bin da jetzt richtig am Reinschwitzen.
So richtig tryhard?
Bin richtig am tryhard.
Es ist auch echt ein gutes Spiel zum tryhard, muss man einfach ehrlich sagen. Es ist nach vorne lehnen, the game.
Es ist halt irgendwie, Frage, wenn ihr eine Session macht, ne, wie lange dauert so eine Session, oder wie lange spielt ihr, wie lange könnt ihr COD Black Ops 6 am Stück spielen?
Also vor der Aufnahme habe ich heute so ziemlich den ganzen Tag Black Ops 6 im Mund.
Ja, ist jetzt auch, würde ich auch sagen. Also da gibt's eigentlich keinen.
Krass. Ist so, warte, ich stehe um 8 auf. Nein, und dann Aufnahme ist jetzt um 21 Uhr, so 15 Stunden.
15 Stunden. Weil das Ding war, ich habe heute auch mit zwei Berliner Freunden gespielt, weil die es auch neu haben. Wir wollten mal den Multiplayer testen. Ich habe natürlich gesehen, dass ihr auch online seid.
Klar.
Und ich schaffe es nicht, so ein Game länger als maximal 90 Minuten zu spielen, weil es ist ja wirklich anstrengend, fordernd. Du bist da, du bist wach, es ist laut, alles explodiert und du musst zielen, du musst reagieren, du musst nachladen und ey, ich finde das richtig, richtig anstrengend. Und da ziehe ich meinen Hut, dass ihr da, Wahnsinn, ich krieg's nicht hin.
Aber ist es doch auch dein Game gerade?
Also ich mag es.
Dein Go-To-Ding?
Es ist super, super, super gut. Ich war ja auch Fan von dem Teil davor, Modern Warfare 3.
Nein, über Modern Warfare 3 reden wir nicht.
Okay, gab's nicht. Das Spiel gab's nicht. Ich mag's total gerne. Es ist richtig geil, aber es ist gerade die falsche Zeit. Also im Sinne von, ich habe gerade keinen Bock auf Multiplayer-Shooter. Ich spiele gerade wieder ein bisschen Valorant, was so ein bisschen ruhiger ist in dem Falle. Es ist ein absolut krass geiles, gutes Spiel. Keine Frage. Und ich werde safe spielen. Aber jetzt gerade, ich habe es gespielt, bin so, ey, es ist super, aber jetzt...
Ist dir wahrscheinlich einfach zu schnell zu Valorant, oder? Das hast du gemeint.
Ja, also wenn ich von Valorant auf Call of Duty bist du so, ach ja, warte mal ganz kurz. das ist schon ganz krass.
Alle Drogen, die es jemals gab, auf einmal nehmen.
Aber ich bin gerade gar nicht im Shooter-Modus eher. Also klar, Valorant jetzt ein bisschen so, auch durch Arcane. Aber ich bin gerade eher im Fantasy-Modus und das Wetter ist so schön dunkel und kalt und es passt so schön. Man macht sich einen Tee und muschelt. Man muschelt sich ein. Und ich spiele gerade sehr, sehr schön. Warte, ich hole die Brücke kurz. Ich habe Throne and Liberty angefangen, habe jetzt Level 50 die Main Quest durch und habe dann gemerkt, wie bei Diablo halt auch, bin ich so, lass mir kurz liegen, wenn ein Update kommt, spielen wir weiter. Dann bin ich rüber zu Metaphor, habe da so gute 10 Stunden drin, es ist fantastisch. Und dann kam Dragon Age raus und ich war so, nee, Dragon Age fasse ich jetzt nicht an, ich habe gerade zu viel Spaß mit Metaphor. Aber ich guck mal kurz rein. Und dann war so, fuck, jetzt bin ich gerade hier. Und deswegen, mein Game momentan ist Dragon Age. Es ist so gut, weil es einfach, für mich persönlich ist es so fresh, weil es halt diese God of War ähnlichen linearen Level hat. Und ich spiele ja sehr viel Open World und deswegen ist es für mich so, ah, ich kann nur da lagen. Na, dann gehen wir da lagen. Und dann so, ah, hier links ist so ein kleines Haus und da ist eine Truhe. Ich
gleich eine Frage an dich. Hast du dieses Call of Duty 90 Minuten Ding auch bei den Videospielen oder ist es schon so, dass du mal sagen kannst, ey, heute ist Sonntag, ich habe nichts im Kalender, let's fucking go, ich gammel den ganzen Tag.
Ah, echt seltener geworden. Auch das war auch das Thema mit meinen Jungs gerade, als wir gespielt haben, wir waren alle so, boah, jetzt reicht's auch, weil es fühlt sich so komisch an für mich, so einen Sonntag, wo ich nix habe, nur Videospiel zu spielen. Dann spiele ich halt lieber gerne so 3 Spiele. Und dann habe ich so gefühlt was getan, dann lese ich einen Manga, dann schaue ich eine Serie und dann, keine Ahnung, irgendwas anderes. Aber
das ist auch ein bisschen Freizeitstress, so ein bisschen auch der Druck, total, man muss jetzt irgendwie viel gleichzeitig konsumieren, weil man noch so viel offen hat.
Ja, hundertprozentig. Aber doch, also auf die Zwerge zurückzukommen, ich habe auch dann so Dragon Age mal 3 Stunden am Stück spielen können. So, okay. Das geht schon. Aber ich merke dann schon danach so, ey, wie früher ist es nicht mehr. Ich glaube einfach, weil der Tag auch anders ist, ne? Weil, ganz ehrlich, als ich Berufsmusiker war, da gab es halt Zeiten, wo ich wirklich 4 Wochen nichts zu tun hatte. Und dann musst du halt Zeit totschlagen. Ich hätte auch im Proberaum gehen können. Oder Algebra lernen. Also, nee. Ich spiele jetzt Black Flag oder sowas halt. Also von daher, ne, aber ich, ne, es ist einfach so ein Bauchgefühl. Ich denke mir immer, Videospiele ist Freizeit. Freizeit muss Spaß machen. Und wenn ich es gerade nicht fühle, dann nehme ich halt das, was ich gerade eher fühle. Von daher.
Ich habe ja ein ganz spezielles Problem mit Dragon. Ich habe 2 Probleme mit Dragon Age. Gar nicht mal, dass es relativ linear ist. Ich finde, man muss es nicht unbedingt als Rollenspiel sehen, sondern eher als Action-Adventure. Und dann funktioniert es eigentlich ganz gut, glaube ich.
Total.
Mein erstes Problem ist, warum heißt das Spiel Dragon Age The Veilguard? Dieses The nervt mich. Kann weg. Mhm. Dragon Age Veilguard, besserer Name.
Dragon Age Veilguard. Finde ich auch. Bring ich mit.
Das zweite Problem, das ich mit dem Spiel habe, ist, warum sind die Charaktere so klein? Jeder Charakter in diesem Spiel sieht so aus, als wäre es ein Kind. Das ist so echt so eine Mini-Playback-Show. Also
ich habe dann Thread gesehen und dann dachte ich mir so, hä? Weil habe ich versucht, bei mir darauf zu achten. Bei mir war es nie der Fall. Aber ich glaube, ich weiß, was du meinst, weil es so ein bisschen aus, kennst du diese Figuren, U2s, die so der andere Konkurrent zu Funko sind, aber in klein, klein, klein. Die haben immer so coole Figuren von ganz vielen Franchises, aber in so einem eigenen Stil. Und genauso wie auch so ein Fortnite-Skin zum Beispiel, finde ich, hat Dragon Age so einen geilen eigenen Stil, so einen Elfen oder so einen Rogue hinzukriegen. Und das hat diesen so ein bisschen so einen Chibi-Faktor. Das verstehe, was du meinst.
Ja. Und ich finde das ganz komisch. Also es ist halt so ein animierter Stil. Also es wäre gerne Pixar, aber es ist halt eher, ja, es ist halt nicht Pixar, es ist irgendwie, stimmt, sieht Pixar so ein bisschen aus wie DreamWorks, wie so ein DreamWorks-Animationsfilm. Aber egal, ob Zwischensequenz oder du durchs Spiel läufst, ich finde, die Charaktere sehen alle aus wie Kinder. Und das ist so für mich so ein bisschen, irgendwie macht das
was kaputt. Freund von mir meinte so, ey, ich spiele es gerade, es macht richtig Spaß, aber ich bin nicht hooked, weil ich einfach zu viel God of War gespielt habe. Und dann war bei mir so, wie bei How I Met Your Mother, so Clear Sound, da war ich so, oh shit, fuck, es stimmt, es ist wirklich God of War. Du hast so deinen Schlauch, da sind natürlich 3 Truhen, dann kommen die Gegner und das war ich so, stimmt, es ist wirklich God of War in Fantasy. Also, God of War ist ja auch Fantasy, aber halt anders, ne? Das fand ich crazy, aber ich habe richtig Spaß dran, super gut.
Und ich bin ja ein bisschen gerade in meiner Ranmu-Ära.
Let's go.
Und ich zelebriere es krass. Also nachdem ich habe es ja sehr oft sehr belächelt, wie du Videospiele spielst, aber jetzt gerade bin ich auch so in dieser Phase, wo das irgendwie ganz nett ist, so wo ich kein Spiel habe, wo ich so krass hinter bin, wo ich so hier den Chris-Moment habe, wo ich sage, ne, ich stehe morgens auf, ich gehe abends ins Bett und dazwischen ist ein Spiel, so, das habe ich gerade nicht. Und stattdessen zelebriere ich das halt echt, so viele Spiele zu spielen.
Ja, Mann.
Ich habe dieses Nico de Rico, was ich letztens auch mal gepostet habe, ne, es ist so ein bisschen Crash Bandicoot meets Spyro.
Das war
irgendwie voll sympathisch, das hat Spaß gemacht. Dann bin ich jetzt mit jedem Besuch, den wir kriegen oder zu dem wir fahren, bin ich ja Mario Party spielen, das Neue, weil es mega, mega toll ist und super viel Spaß macht. Ich habe letztens nochmal Mortal Kombat angeworfen.
Why fucking not? Ich hab's gesehen, das fand ich so geil. Aber es sieht gut aus, oder, das Spiel?
Ja, das sieht fantastisch aus, auf jeden Fall. Also ich habe immer leider noch nicht den Punkt geschafft, dass ich hier Omni-Man und so freigeschaltet habe, aber I'm on it.
Aber die sind doch, die musst du kaufen. Hast du die?
Ja, ja, ich hab die. Aber man muss sie irgendwie freispielen. Ich konnte die noch nicht auswählen. Die sind noch irgendwie mit einem Block. Ich weiß, ich hab das noch nicht gecheckt, was die Bedingung ist. Dann habe ich Jedi Survivor wieder angeworfen, weil ich mir dachte, ey, ich damals in 2 Stunden gespielt, let's fucking go. Mega Spaß wieder mit. Dann habe ich hier Romancing Saga 2 habe ich jetzt angefangen, was mega viel Spaß macht. Und jetzt, man munkelt, dass ich jetzt auch zum Geburtstag, also morgen, Dragon Ball Sparking Zero bekomme, was ich natürlich auch noch
von spielen Kuro. Werde.
Von Kuro natürlich. Von daher, ich habe gerade so ganz viele Spiele, die ich dann halt eher so auf eine Timo-Art und Weise so mal Let's 90 go. Minuten oder 2 Stunden spiele und dann beiseite lege und dann spiele ich das nächste Spiel. Und es fühlt sich richtig gut an.
Und jetzt frage ich mich, gehst du nochmal zurück dann zu so einem Jedi Survivor und sagst, ach, da gehe ich nochmal rein, oder bist du eher so, ich wollte jetzt nur eine Stunde spielen, passt schon?
Nö. Doch, ich spiele das jetzt weiter. Das ist jetzt der Plan. Ich will das jetzt die ganze Zeit über, jetzt über den Winter, werde ich immer mal wieder ein bisschen spielen. Werde ich durchkommen, keine Ahnung. Aber es ist jetzt so ein kleines Nebenprojekt auf jeden Fall. Weil ich habe jetzt gerade auch nichts, wie gesagt, also wenn ich so ein Spiel hätte, so ein Chase-Game, wo ich sage, das will ich nur spielen, dann würde es komplett hinten runterfallen. Aber dadurch, dass ich das nicht habe, würde es jetzt immer so, ach ja, gerade habe ich eher voll so gut. Lust auf ein bisschen Action-Adventure oder jetzt habe ich gerade ein bisschen mehr Lust auf JRPG und dann habe ich so meine 2, 3 Games, wo ich hingehen kann und das fühlt sich sehr schön an.
Aber genau das habe ich halt auch bei meinen Animes, genauso bei meinen Büchern. Ich habe immer ein Sachbuch, ich habe ein Fantasy-Buch und meistens noch irgendwie so ein, keine Ahnung, vielleicht ein Krimi oder sowas. Das habe ich auch bei meinen Animes, dass ich ein Fantasy, ein you name it. Und es ist bei Gaming ja genauso. Ich spiele gerne mal so ein Call of Duty oder ein Valorant als Shooter. Dann aber dieses Konträrprogramm von einem Metaphor, wo du einfach nur lesen musst und X drückst die ganze Zeit. Das finde ich ganz geil.
Ja, total. Also bin ich auch riesen Fan von.
Das Spiel des letzten Spiels, des letzten Episode, bist du der Einzige, der es durchgespielt hat. Kann es sein?
Was war das Spiel der letzten Episode?
Zelda.
Ach ja, Zelda. Ja, ich habe Zelda durchgespielt, klar. Let's fucking go. King. War geil. Gutes Spiel. Review by Runaways, let's go. Bevor wir zum eigentlichen Spiel der Folge kommen, nämlich Turtles, irgendwas mit Mutanten, ich kann den Namen nicht, den habt ihr besser drauf als ich, irgendwas mit Mutanten. Nachher haben wir noch das falsche Spiel gespielt, das wäre ja funny.
Ey, bevor ich wir musste auf jeden bei Fall Steam zweimal gucken, ja, ich war so, das ist das?
Ich war mir ein bisschen unsicher.
Es war auch nicht so einfach, das Spiel bei Steam zu finden.
Ja.
Was vielleicht kein gutes Zeichen ist.
Ja, auf jeden Fall, bevor wir zu diesem Spiel kommen, hat der wunderbare Timur eine Glocke geläutet in diesem Podcast, die wir erst einmal geläutet haben, nämlich die der Top 3. Du hast ja ausgewählt, über die Top 3 NPCs in Videospielen zu sprechen. Magst du vielleicht ganz kurz für uns die Regeln definieren, unter denen wir unsere Top 3 definiert haben? Weil das ist, wie wir in der letzten Top 3 gemerkt haben, durchaus ein kompliziertes Thema und ein wichtiges Thema.
Wir nehmen die Top 3 7 von 10 NPCs von 7 von 10 Videospielen. Ein NPC, das ist halt Definitionssache, aber für uns war es halt so, es ist ein Charakter, der non-playable Charakter eines Videospiels, welcher, und jetzt kommt das größte Kriterium, weil da sind ganz viele hinten rausgefallen dann dadurch, nicht zum Antagonisten oder Gegner oder Boss wird und welcher auch nicht spielbar ist. Sodass dieser NPC wirklich in deinem Videospiel vorkommt, mit dir auch interagieren kann, aber halt wirklich ein non-playable oder ich hau dir auf die Moppe-Character sein, weil wir wollen auch mal später irgendwann im Laufe des nächsten Jahres dann halt in dem Falle vielleicht auch mal Top 3 Lieblingsgegner, Top 3 Lieblingsbosse, Top 3 Lieblings 7 von 10 NPCs, die zu Gegnern werden, machen wollen. Deswegen ist heute Tipp Top 3 NPCs und ich bin so gespannt und weiß, das wird so wenig Überschneidung geben, außer bei Kuro und Chris.
Ich bin gespannt.
Ja, wird es nicht.
Ich glaube, wir haben gar keine Überschneidung, denn ich muss ganz, also hier, ich habe, glaube ich, 8 Mal in die Gruppe gefragt, wie die Regeln sind, weil wir uns immer da so ein bisschen verloren hatten. Zusammengefasst, keine Boss und nicht spielbar. Und dann haben wir, nachdem Kuro und ich gepickt hatten, haben wir schon gemerkt, dass wir die Regeln dennoch anders definiert hatten, obwohl es ja eigentlich so simpel ist. Und ich habe dann irgendwann geschrieben, so, boah, ich habe jetzt ungefähr 2 Tage darüber nachgedacht und Kuro so, ich habe es in 10 Minuten geschafft. Und ich so, naja, ich hatte auch eine Liste nach 10 Minuten, aber dann ist mir halt aufgefallen, dass in einem anderen Spiel der Charakter dann spielbar oder ein Boss war. Und dann so.
Ja, aber andere Moment. Spiele, who fucking cares?
Ja, ich verstehe deinen Punkt. Ich sag einfach nur, ich hab's für mich halt wahrscheinlich härter bewertet.
Mir ist es auch mega schwer gefallen, muss ich sagen. Also, ich hatte 2 recht schnell die super gut fand und der letzte ist mir hyper schwer gefallen. Ich habe extra nur einen aus Final Fantasy genommen, weil ich es ein bisschen boring fand.
Wenn okay,
ich
ein Final Fantasy, ein Kingdom Hearts und ein Ehrgeiz.
Ich wollte gerade sagen, du kannst eigentlich nichts Demon. Von Square nehmen, wenn du Kingdom Hearts zählen lässt, nach meinen Regeln. Aber deswegen, das war ja auch mein Ding, ich kann auch nichts von Nintendo nehmen, dass Smash Brothers existiert. Und
ja, aber auch da muss man ja auch mal ganz kurz, das ist jetzt auch ein bisschen eine persönliche Definitionssache, ne? Hat man jetzt ein Spiel genommen, einen Charakter genommen, der niemals ein Boss wird
nur in dem Spiel. Nicht.
Es geht nur aber das hat Chris für sich anders definiert.
Ich habe die Regeln so gesehen und habe dann das zerdacht und jetzt habe ich meine Liste und die steht halt hier.
Das ist fein. So. Nee, es geht eher darum, dass du ein Spiel gespielt hast, nimm jetzt mal Final Fantasy Y, da kommt dieser Charakter vor, der kommt aber auch dann halt später im, was weiß ich, immer Spiel vor, dann kannst du den spielen, das ist ja dann Wurks. Dir geht's darum, dass du den in dem Spiel als NPC wahrgenommen hast.
Wie gesagt, ja, ich verstehe komplett, was Kuro damals meinte oder was wir jetzt sagen, aber ich hatte es halt einfach anders gemacht.
Wir gehen rein, Timo, Platz Nummer 3, dein drittbester NPC, der dir mal begegnet ist.
Ich nehme, es sind zwei, die sich den Platz teilen. Ich muss mich jetzt entscheiden. Ich lese sie vor. Es sind entweder Wheatley oder GLaDOS von Portal. You decide, ob Portal 1 oder 2.
Du nimmst nicht und GLaDOS.
Dann nehmen wir Wheatley.
Aber ist Wheatley, sind nicht beide Bosse?
Am Ende des Spiels. GLaDOS auf jeden Fall.
GLaDOS, ja. Und GLaDOS war mein Nummer 1 Pick. Der allererste, ich gesagt, GLaDOS, bester NPC aller Zeiten. Leider der Boss von.
So. Und jetzt kommt's. Jetzt kommt's. Das kann doch nicht so schwer sein. Warte. Ich lass die Hose runter. Ich habe Portal nie beendet. Ja. Demzufolge.
Ist Wheatley bei dir nie zum Boss geworden.
Ist für mich nie zum Boss geworden.
Also, ich unterschreibe 100%
Kuro einfach aufgestanden.
Bester NPC aller Zeiten.
Ja.
Wenn er nicht aus der Liste gefallen wäre. Aber steht hier bei mir, bei Top 3 aber, steht GLaDOS ganz oben. Das ist einfach so, GLaDOS ist einfach geil.
Okay, das ist mein Platz 3, mach damit
einfach
was ihr
Platz
wollt.
3 schon seine eigene Regel gebrochen. Und Kuro geht. Der hat keinen Bock mehr, das reicht.
Kuro ist weg. Kuro geht sich mir die Schnitte holen.
So. Du hast jetzt, als war jetzt Platz 3 bei dir wirklich GLaDOS.
Bei mir Wheatley oder GLaDOS? Ja,
was ist Wheatley? Sorry.
Wheatley ist der. Ja,
oder? Aber spielt man den da nicht in der Koop-Kampagne?
Nie durchgespielt als Koop. Immer nur alleine. In meiner Welt nicht.
Ich bin so schlecht mit Namen. Portal Wii. Wie schreibt man den denn?
W-H-E-A-T-L-E-Y.
Ach, er! Yo!
So ein gutes Character Writing, also die Synchronstimme auch. Es ist so gut, es ist so peak gewesen, dass man so war. Man freut sich einfach, wenn der oder die oder das dann einmal auf dem Bildschirm kommt.
Sind zwei richtig coole Charaktere. Mein Platz 3
ist
der Narrator von Stanley Parable.
Habe ich auch überlegt.
Aber ist das ein NPC?
Ist ein NPC. Deswegen ist er für mich rausgeflogen.
Es ist ein Charakter im Spiel. Es ist,
aber du siehst ihn nie.
Du siehst ihn nicht,
aber er existiert.
Ach ja.
Und er reagiert auf Dinge, die du da tust.
Er existiert ja nicht wirklich.
Natürlich aber existiert er. Aber ich finde es sehr interessant und sehr, doch.
Er hätte eine Aussicht.
Nee, es gibt auch eine Theorie, dass er sich in einem Raum aufhält und du Dinge tun kannst, die dann ihn quasi abfacken, weil du sie vor seiner Tür machst und sowas. Aber gut, es ist einfach, also warum der Narrator, ohne den Narrator würde Stanley Parable nicht funktionieren. Es ist einfach absolut fantastisch. Er ist komplett zugegen, die ganze Zeit begleitet er dich. Du kannst mit ihm spielen, du kannst gegen ihn spielen, er wird aber nie ein Bossfight. Und das ist halt sehr essentiell wichtig für unsere Regeln gewesen. Ne? Mhm. Und für mich ist es die absolut Perfektion von einem NPC.
Ist für mich tatsächlich rausgeflogen, weil er, wie Kuro auch schon meinte, ne, es ist einfach nicht wirklich ein Charakter. Aber naja, lassen wir so stehen. Jeder hat seine eigene Top 3. Am Ende dürfen die Zuhörenden entscheiden, ob sie das gelten lassen oder nicht. Oder ob sie sagen, ha, ihr Vollidioten kennt euch nicht mit Videospielen aus. Kuro, was ist denn dein Platz Nummer 3?
Mein Platz Nummer 3 ist ein tatsächlich richtiger NPC.
Ja.
Wird kein Gegner. Oh. Es ist
Freue ich mich.
Dogmeat aus Fallout 3. Es ist ein Hund. Ja. Du kannst ihn streicheln, er ist super nützlich. Punkt. Ist ein NPC. Erzählt dir nicht die Geschichte, taucht tatsächlich auf. Ist ein Hund, kann man streicheln. Hilft dir im Kampf.
Ist nicht der Endgegner.
Dogmeat, bester. Beste. Ja. Mal gucken. Weiß man nicht. Ich hätte getippt,
dass Dogmeat bei dir auf der 1 ist, ehrlich gesagt.
Nee. Krass. Also Kuro und Fallout habe ich ja noch nie connected.
Oder ey, es gab Fallout hin und wieder, habe ich so, aber
Stark. Platz Nummer 3 bei mir ist ein Charakter namens Theo. Nämlich aus Celeste.
Celeste, geil, hatte ich auf der Liste.
Oh, wow.
Sehr guter Charakter.
Ich hab Theo genommen. Ich hatte erst, wollte ich Badalyn nehmen, dann war ich so, ah, naja, sie ist ja kind of Antagonistin und man kämpft in Anführungsstrichen ja gegen sie.
Tut man, ohne Anführungsstriche.
Ja, okay. Ist ja geil. Ich habe sie auf jeden Fall deswegen nicht genommen und habe mich dann aber für Theo entschieden. An sich finde ich ihn relativ, als ich ihn das erste Mal getroffen habe, fand ich ihn sehr nervig, weil er so dieses übertriebene Social Media und Influencer, so dieses ganz Stereotypchen, ne? Der stellt ja ganz viele Stereotypen dar, auch wenn sie vielleicht nicht immer so in der Realität sind. Deswegen fand ich ihn erstmal so ein bisschen blöd, weil der halt so übertrieben und überspitzt war. Aber es gab dann den Moment, wo sie dann mit diesem Aufzug abstürzen und Madeline bekommt so eine Panikattacke und er bringt ihr das mit dieser Atemtechnik bei und auf einmal bringt er so eine Erwachsenheit mit in die Story und sie haben ja auch nachher so ein relativ ausführliches Gespräch so über die Struggles im Leben junger Menschen und das Thema Anxiety ist ja auch dadurch, auch bei dieser Atemtechnik wird das da thematisiert und das fand ich irgendwie so beeindruckend, dass ich ihn als Charakter irgendwie nie vergessen habe und deswegen ist er mein Platz Nummer 3.
Theo ist fantastisch. Sehr gut.
Timo, Platz Nummer 2, wie sieht's weiter?
Okay, bevor es jetzt wieder die ganzen Fackeln aufkommt, die ganzen Heugabeln, pass auf. Das ist ein NPC.
Oh, laut Sekiro.
Es ist ein NPC. Yoshi. Ja, das ist ein NPC aus einem Franchise, was mehrere Titel hat und auch mehrere Genres haben wir irgendwann bedient, später.
Oh je, ich bin so gespannt.
Und die Timur-Erfahrung von diesem Spiel, ich habe noch keinen davon durchgespielt, natürlich nicht. Ich habe insgesamt so 30, 40 Stunden in die Games reingeballert, auf jeden Fall. Habe sehr, sehr viel Spaß gehabt damit, auf jeden Fall. Und es könnte sein, dass das sogar die Platz 1 ist von jemandem von euch. Platz 2 bei mir ist Claptrap von Borderlands. Und jetzt ist die Frage, kann man ihn irgendwann spielen? Wird er zum Boss?
Also man kann ihn in Pre-Sequel spielen, aber wenn du sagst Claptrap aus Borderlands 2, wäre es für mich fein.
Es ist für mich fein, weil ich eure Regeln anerkenne.
Dann ist es Borderlands 2. Borderlands 2 war das, den ich am meisten gespielt habe.
Es gibt eine Quest, da muss man auf ihn schießen. Zählt das?
Oh, das war so funny. Das war so funny. Und deswegen halt, Claptrap ist so unglaublich funny. Es ist so, so, so geil synchronisiert worden. Ich glaube auf Deutsch als auch auf Englisch. Also ich habe es auf Englisch gespielt. Und du hast dich so gefreut, wenn er kam. Und du wolltest mehr von ihm. Es war halt das, was R2-D2 sein wollte, glaube ich, hat Claptrap einfach perfektioniert. Einfach ein Roboter in so einem geilen, düsteren Setting, das war trotzdem funny und cool war, aber er einfach so wirklich die Kirsche obendrauf, was so unfassbar lustig war. Ich habe auch nochmal zur Recherche jetzt weg auch nochmal so ein bisschen Best-of geguckt und bin so, Mann, diesen Charakter, dass die den einfach so gezaubert haben und der einfach, finde ich persönlich, meiner Meinung nach, so ein Videospiel Koryphäe ist, dass du wirklich so, du kannst Crash Bandicoot, Mario, Solid Snake und dann kann da auch Claptrap stehen, der steht für sich und ich finde Claptrap steht auch für meiner Meinung nach für Borderlands ganz, ganz oben. Wenn du Claptrap siehst, assoziierst du sofort Borderlands damit.
Ja,
das stimmt. Ich kann es komplett nachvollziehen. Zu Zeiten von Borderlands 2 fand ich den absolut super ulkig. Nummer 2 bei mir ist Judy Alvarez aus Cyberpunk. Die tätowierte, bunthaarige, wundervolle Hackerin. Hat mein Herz vollkommen an sie verloren, aufgrund der Story. Dann hat sie mir einen Korb gegeben, obviously, ich einen männlichen Charakter gespielt habe. Super coole Sau. Für mich perfekter NPC-Char, weil immer wenn sie irgendwie, weißt du, es ist ein Rollenspiel und du musst die Zeit nicht mit NPCs verbringen. Du musst sie nicht die ganze Zeit anquatschen. Ich bin trotzdem, wenn ich die Chance hatte, habe ich mit ihr geredet. Sie hatte was zu erzählen, ich hatte was zu erzählen. Sie hatte auch viel so Side-Story-Kram. Das hat Cyberpunk meiner Meinung nach richtig gut gemacht.
Ja,
das
voll.
Hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ich bin einfach freiwillig zu einem NPC gefahren, um Zeit mit ihm zu verbringen.
Aber oder in dem kannst Fall du mir das erklären, warum? Also, du sagst die ganze Zeit, ist eine coole Sau, aber was macht sie jetzt besonders?
Wie sie halt in der Welt drauf ist, wie sie da rein integriert ist, was sie sagt und sowas. Also, ich werde dir nicht das Spiel spoilern, aber ich sag einfach, sie ist so von, es gibt so viele nervige NPCs im Videospiel, die quasi Zeit mit dir erzwingen. Und sie ist für mich exakt das Gegenteil, weil du musst überhaupt nichts mit ihr zu tun haben, aber du kannst, wenn du Bock hast, und dann ist sie ein cool geschriebener Charakter, alles um sie rum ist ziemlich cool gemacht, super authentisch, wie gesagt, sie ist, also in dem im Grundspiel von Cyberpunk auch sexuell anderweitig orientiert, als was mit einem Male-Charakter anzufangen. Und das sagt sie dir dann auch einfach irgendwann so. So, ja, du kannst ja quasi bei, ich will Panem landen, aber bei ihr halt nicht. Und alles an der ganzen Sache fand ich einfach authentisch super cool. Und sie war einfach, ja, ist ein arschcooler Charakter, für mich ein saucooler NPC.
Stark. Guter Pick. Sehr guter Pick.
Ja, ich habe also mir sehr viele Gedanken gemacht und
10 Minuten hast du gesagt.
Ja, ja. Und 9 Minuten ging an Alex Vance aus Half-Life 2. Ist halt
okay.
Einfach, ich weiß nicht. A, ist sie wirklich glaubhafter Charakter. Und das kam halt bei einer Zeit in Videospielen, wo es das nicht häufig gab und erst recht nicht in einem Ego-Shooter. Und ich weiß, sie ist halt in sie hat halt ihren eigenen Spin-off, den man ja spielen, also das ist halt, wie heißt das nochmal, Half-Life?
Alex,
ja. Mit halt Virtual Reality. Aber davor gab es halt Half-Life 2 und ich finde sie halt einfach, es war immer schön, wenn man irgendwie unterwegs war und man hat sie getroffen. Und sie war cool, sie war nicht so, sie war kein Damsel in Distress, sondern konnte halt auch, ja, also mit wahrscheinlich abgesehen von Half-Life Episode 2, aber konnte sie halt sich auch irgendwie, kam sie alleine klar und es war halt einfach eine richtig coole Kumpanin einfach. Da war nichts Romantisches, das ist einfach so, man freut sich, sie zu sehen, sie ist cool, sie hat einen richtigen Charakter, sie ist wirklich glaubhaft und das ist in Half-Life 2 ein Spiel, das halt, wie alt ist Half-Life 2? 1000 Jahre alt ist.
1000 von denen, ja. Nie
ja,
gespielt, ja, aber schöner Pick.
Habe ich gespielt, ist ein cooler Pick und auch Half-Life Alyx ist ein unfassbar krasses Spiel. Aber ich glaube, das habe ich schon 1 Million Mal gesagt. Aber wenn die Welt mehr VR-Headsets hätte, dann würde sie das, glaube ich, auch einfach anerkennen und sehen, dass das Next-Level-Shit ist. Aber bis dahin, holt euch jetzt, wenn ihr wollt, eine PSVR 2 und holt euch diesen PC-Adapter und dann spielt mal Alyx. Ist einfach fantastisch.
Es ist so ein bisschen wie mit Astrobot, so dieses Rescue-Mission. Damals die 5 Leute, die eine VR-Brille hatten, wussten, boah, Astrobot, mega geil.
Das waren Chris, ich und Rockstar. Shoutout.
Ja.
Und noch 2 andere.
Und noch so 2 Leute aus, weiß ja.
nicht. Aus der Redaktion so. Irgendwo.
Ja, aber ja. Ich werde es immer erwähnen, wenn es irgendwie geht. Aber guter Pick.
Mein Platz Nummer 2 ist ein Charakter, der einen so stereotypischen und generischen Namen hat, dass man wahrscheinlich nicht mal weiß, aus welchem Spiel er stammt. Nämlich ist es John Howard. Wer von euch weiß, wer John Howard ist?
Danke, weiter.
Keiner, oder? Keine Ahnung.
John Howard.
John Howard.
Ich dachte, jetzt kommt irgendwas von Final Fantasy oder so. Aber ja, nee.
Es ist John fucking Howard. John Howard ist aus der Trilogie, der Spider-Man-Trilogie.
Ach, okay.
Und zwar ist es eine wiederkehrende Questline, die über alle 3 Spiele kommt. Und ich finde sie ganz, ganz, ganz wundervoll.
John das Howard ist ein hat, sehr schöner Pick, Marvin. Cool.
Der hat seine Frau verloren und hat quasi, nachdem sie gestorben ist, ihre Tauben übernommen und kümmert sich um sie. Und dann hat im ersten Spider-Man-Spiel hat er sie verloren und Spider-Man sammelt sie für sie ein und erzählt er ein bisschen was darüber. Im zweiten Spiel.
Die Tauben und nicht die Frau.
Genau, die Tauben. Im zweiten Spiel ähnliche Situation. Auch Miles hilft ihm dann, lernt ihn kennen und so. Und in Spider-Man 2 ist es dann so, dass er im Prinzip oder einer von beiden, das ist dann egal, das kann man sich aussuchen, soll die Tauben nach Queens bringen, damit sie dort unter anderen Tieren leben können. Und am Ende der Quest erfährt man dann, dass John Howard, kleiner Spoiler an der Stelle, aber ist mir scheißegal, dass er gestorben ist und dass er sie quasi freilassen wollte, damit sie unter anderen Tieren leben können und frei sein können, weil er sich nicht mehr um sie kümmern kann. Und das ist eine so wunderschön erzählte Geschichte in Form von Nebenquests über 3 Spiele hinweg. Das war immer eine schöne Konstante und hat einen auch wirklich da sehr, sehr krass
Krass. Was für ein guter Pick, Marvin. Heftig.
Dankeschön.
Shoutout John Howard.
Shoutout John Howard.
Willkommen zu unseren Erstplatzierten.
Ich bin super gespannt.
Ich bin auch sehr gespannt, weil bei den beiden da oben, da ist eine Game-Reihe noch nicht aufgetreten, wo ich denke, Anyway, mein Platz 1 ist Das Baby von Death Stranding. Nein, Joke. Joke aside.
Ich fände den Pick mega geil, Timo.
Das ist der Pick mega geil. Ich komme nur darauf, weil ich hatte auf meiner Liste auch Conan O'Brien bei Death Stranding. Das fand ich so geil, dass er da einfach auftaucht und dir eine Quest gibt. Fand dann aber, gut, für eine Top 3 reicht leider nicht, aber hier dann eine Honorable Mention dafür. Mhm. Mein Platz 1 ist, ich lese es vor, Shoutout geht raus an Cardi 5530. Cardi 5530 ist der Roboter, welcher dich im Turm bei Destiny jedes Mal nach Mission begrüßt und sagt, Sie haben Post. Hier ist noch ein Paket für Sie.
Was für ein Troll-Move,
Wiedersehen. Ey. Und Cardi 5530 ist eine Konstante in meinem Leben gewesen, wir sie haben schon lange nicht mehr gesehen leider, aber Cardi 5530 mit dieser Stimme
Wiedersehen
ist einfach wirklich für mich, das löst in mir so viel aus, wie für jemanden, der diesen AOL-Sound von You've Got Mail hört zum Beispiel. Oder diesen ICQ-Sound. Ja. Das ist für mich Cardi 5530, wenn er sagt
Wiedersehen.
Ich fühle es so krass. Ich habe ungefähr 1000 Stunden in Destiny 2 und ja. Das ist keine Übertreibung. Ja. Ich fühle das extrem krass und ich finde es brillant.
Du bist einfach im fucking Schmelztiegel oder du machst einen fucking geilen Raid oder was auch immer und du kommst in diesen Turm und bist so, fuck, schon wieder 2:30, okay, kurz noch schnell Poststelle und dann machen wir hier aus, okay. Und dann gehst du da hin und es ist diese Ruhe von diesem ganzen Stress, den du hattest, diese Level und bla. Und dann kommst du da hin und sagt der, hallo, Sie haben Post. Was kann ich für Sie tun? Und du bist so, ach, Cardi, egal was ist, du bist da. Und das war so schön. Deswegen ist für mich No-Brainer gewesen mit dieser Liste. Cardi 5530 auf die 1. Let's go. Shoutout.
Das ist eine schöne, schöne Geschichte.
Ja, finde ich gut.
Finde ich nett. Persönlich.
Okay, also, du hast gesagt, ein Franchise war bei uns noch nicht vertreten. Mhm. Ich habe aus dem Franchise sehr viele Picks auf meiner Liste und musste sie wieder streichen. Also allen voran der wahrscheinlich beste NPC aus From Software Spielen, Patches. Wahnsinnig krass, aber laut meiner Definition der Regeln nicht pickbar, denn auch wenn er in jedem anderen Teil einfach nur ein NPC ist, der kein Bossbar hat, in Elden Ring hat er einen Bossfight. Konnte ich also leider nicht nehmen. Fand ich aber einen ganz geilen Pick. Dann habe ich natürlich an Kuro gedacht. Und hab gedacht, es gibt zwei Picks, die ich echt gerne sehen würde in der Liste. Und einen wird wahrscheinlich Kuro nehmen, vielleicht, weiß ich nicht. Und ich nehme den anderen. Und ich habe Solaire von Astora in meiner Liste auf der 1. Gelobt sei die fucking Sonne.
Ich wollte gerade sagen.
Absolut ikonisches Design, der Typ, klar, weil er halt auch einfach so ein bisschen ulkig aussieht in seiner Rüstung, aber sie trotzdem geschafft hat, damit halt einfach der komplette Posterboy zu werden, wenn es um Jolly Voll. Corporation geht.
Absolut.
Und als jemand wie ich, der den Winter hasst und bei 40 Grad in der Sonne völlig entspannt überleben kann, ist Praise the Sun einfach mittlerweile mein Credo geworden. Ich weiß, es gibt eine Art Dark Souls durchzuspielen, bei der es am Ende zu einer Konfrontation mit ihm kommt, weil er wahnsinnig wird.
Geil.
Aber auch da hat er keine Bossleiste, sondern ist einfach nur ein NPC-Fight. Ein NPC, der aggressiv ist und dich attackiert. Aber es ist kein Bossfight. Mhm. Deswegen konnte ich ihn da in meine Liste nehmen. Aber gut, ich glaube, ja, Praise the fucking Sun, Solaire von Astora auf die 1.
Let's go, da ist er doch.
Und Kuro,
ja, dann müsste ich halt eigentlich den Onion Bro nehmen oder Eileen the Crow. Aber habe ich tatsächlich leider nicht. Ich möchte an dieser Stelle erstmal Shoutouts rauswerfen an BB-8 aus Star Wars.
Ja.
Und BT7274 aus Titanfall, was BT eigentlich auch,
hatte ich auch auf der Liste.
Sehr cooler NPC geiler, ist, geiler aber Pick. Man spielt ihn ja mehr oder weniger indirekt.
Mhm.
Ja.
Deswegen ging BT leider nicht. Trotzdem Shoutout Titanfall 2. Mein absoluter Lieblings-NPC ist Sadie Adler aus Red Dead Redemption 2. Allein aus dem Grund, was für eine absolute Transformation diese
Pick.
Frau im Laufe des Spiels übernimmt von am Anfang absolut gebrochene Frau, die ein absolut traumatisches Event erlebt und man sie ja rettet und sie am Anfang so Teil der Crew ist, aber man weiß nicht so wirklich, wird sie abhauen oder nicht. Und mit der Zeit wird sie halt einfach die absolut coolste Bounty-Hunterin, die es gibt. Und die ist so cool, dass ich mir eigentlich denke, ey, sollte es nochmal ein Red Dead Redemption Neues geben, ja, dann muss sie eigentlich ja, die Protagonistin sein.
Auf jeden
sein.
Fall. Auf das jeden Fall.
Und ja. Sadie Adler ist einfach mega cool, hat eine absolut fantastische Reise, so emotional, aber auch, es ist, ach, ja, Sadie Stark. Adler ist meine absolute Nummer eins. Super cool. Aber die ist halt auch, das ist so ein bisschen wie bei Alex. Es ist halt so, die ist halt nie so wirklich, also klar, am Anfang schon, so halt, wenn sie so, wenn du die aus diesem traumatischen Erlebnis rausholst, aber sie, wenn sie diesen Wandel zum Kopfgeldjägerin macht oder quasi halt Teil der Gang wird, ist sie halt auch nie so wirklich schwach, sondern ist einfach cool, ist nicht irgendwie, ja, ist nicht weird, was halt oft so weibliche Videospielprotagonisten oder NPCs haben können, dass sie halt so irgendwie so, ja, so übersexualisiert irgendwie daherkommen oder so ein bisschen halt einfach seltsam, weil es Videospiele sind, aber Sadie Adler ist einfach cool erwachsen und kann gut ballern.
Voll. Punkt. Ich wollte kurz erwähnen, sorry Marvin, BD-1 ja, meinst du? BB-8 war der von der letzten Trilogie, die Filme.
Ah ja, BD-1, ja, stimmt. Ey, diese Abkürzung.
Ja, wer braucht die schon?
Schall und Rauch.
Hatte ich auch auf meiner Liste, deswegen kam ich drauf.
Meine Honorable Mention, wenn Kuro eine raushauen durfte, macht das einfach auch, geht an Pascal aus Nier Automata. Grandioses Spiel und Pascal war so ein cooler NPC, der so viel Moral in dieses, was ist überhaupt Leben und wer verdient es zu leben und wer halt auch wieder nicht reingebracht hat. Leider spielt man ihn im dritten Durchlauf für gefühlt 5 Minuten. Deswegen er da rausgeflogen ist, aber ansonsten wäre das auch ein ganz toller Pick gewesen. Nichtsdestotrotz ist mein Platz 1 natürlich ein Charakter aus einem JRPG, ja, genauer gesagt natürlich aus einem Final Fantasy Spiel.
Ja.
Es ist natürlich auch aus dem besten Spiel, das jemals programmiert wurde, 10. Mein Lieblingsspiel, nämlich Final Fantasy 10. Es ist Oaka 23rd.
Ich habe jetzt nichts verstanden, weil Chris
es ist, ich habe gesagt, es ist Oaka 23rd.
War der nicht der Schiedsrichter beim Blitzball?
Nee. Jetzt mal in aller Ernsthaftigkeit, es ist wirklich ein sehr, sehr, sehr cooler und krasser NPC. Den trifft Oaka? Man das erste Mal Oaka. O, dann ein Oberstrich und dann AKA. Und dann 23 mit römischen Ziffern. Er ist ein NPC, den trifft man relativ zu Beginn, wenn man mit Yuna aufbricht zu ihrer Reise. Das ist ein Händler. Ganz klassischer Händler, bei dem kann man Sachen kaufen. Der sagt, hey, ich habe gerade mein Business aufgemacht, willst du mich investieren? Und dann kannst du dem Geld geben. Und dann, je mehr Geld man ihm gibt, desto günstiger werden die Items, die er verkauft. Man bekommt im Laufe des Spiels 3-4 Mal, glaube ich, die Chance, ihm Geld zu geben, um eben die Preise für sich im Spielverlauf zu senken. Das lohnt sich aber faktisch eigentlich nur bis zu einem gewissen Betrag. Nichtsdestotrotz, das ist nicht das Besondere an ihm. Für die Final Fantasy X nicht kennen, es ist ja ein Spiel, das ganz viel mit Religionskritik arbeitet, sprich im Laufe der Story Yuna, die ja als Summoner quasi Sin besiegen möchte und das als Teil dieser Religion Yavin, stellt sich nachher gegen diese Lehren, tötet eine der krassesten Sachen innerhalb dieser Religion, wird damit quasi zur Ketzerin und Staatsverräterin von allen gejagt. Und das Besondere an Oaka 23rd und weswegen ich ihn jetzt auch hier reingewählt habe, ist, denn er als Shopkeeper bezieht immer Stellung zu dem, was gerade passiert. Und das geht so weit, dass irgendwann, während wir, ich glaube, das ist auf dem Berg, wo einer unserer Begleiter herkommt, da treffen wir auf einmal nicht mehr Oaka 23rd, sondern wir treffen seinen, ich glaube, es ist sein Bruder, Wands, der kurzzeitig seine Shop-Aktivitäten übernommen hat, denn er hat sich, also Oaka hat sich geweigert, Yuna zu verraten und zu sagen, wo sie sich gerade aufhält, weil er eben die Truppe unterstützen möchte. Hintergrund bei ihm ist so ein bisschen, dass Yuna ihn so ein bisschen an seine Schwester erinnert, die auch ein Summoner war und obwohl er nie Teil der Party ist, durch seine Aktion wird er das. Er wird ein Unterstützer von dem, was wir als Spielerinnen und Spieler tun und das passiert so nebenher, ohne dass man das so wirklich aktiv mitbekommt, außer eben, dass mal ein anderer Shopkeeper da ist. Ich fand das immer so cool, weil es immer zu diesem krassen Worldbuilding beigetragen hat, weil das ja so einen Twist innerhalb der Story nimmt und dass selbst mein fucking Shopkeeper da eingebunden wird, habe ich immer sehr beeindruckend gefunden. Deswegen war das so definitiv, das ist auf jeden Fall Platz Nummer 1, weil ich das irgendwie so beeindruckend fand, wie man auch mit NPCs umgehen kann, um eben Worldbuilding und Stimmung zu schaffen. So.
Vor allem ja auch zu der Zeit, ne, als es rauskam. Voll. Das war ja noch mindblowing damals halt.
Total. Krass. Fand ich einen sehr coolen Pick. Ich kannte die Geschichte quasi gar nicht. Also ich habe das Spiel durchgespielt, aber das ist mir so nie besonders aufgefallen.
Shoutout Oaka.
The more you know.
Aber halt, was war noch bei Final Fantasy, was in die Frage käme bei dir?
Keine Ahnung, ich muss drüber nachdenken. Ich hab aktiv nicht drüber nachgedacht, weil ich nicht 3 machen wollte, weil ich wusste, dass Kuro mich dann vielleicht quasi nur Final Fantasy nehmen.
Ich hätte ja gerne, also wirklich, keine Ahnung, tiefer, easy gepickt, aber das ist natürlich bei Final Fantasy völlig unmöglich, weil du kannst ja jeden in deine Party nehmen und kontrollieren. Also.
Und dadurch spielst du die dann halt, ne? Ja. Absolut. Geil, ich freue mich schon, wenn wir mal Top 3 Bosse oder Top 3 Enemies machen. Das wird, glaube ich, richtig spannend.
Ich glaube, ich mache das nächste Runde Top 3 Videogame Love Interests und dann muss jeder mal die Hose runterlassen.
Ei. Boyfriend Dungeon.
Ich würde es schwer mit den Zacken. Naja, andere Geschichte. Jetzt kommen wir erstmal zu dem Spiel der heutigen Folge, nämlich hat irgendwer den Namen drauf? Turtles.
Das mit Mutants Unleashed. Hast du doch vorhin schon gesagt.
Ja, Turtle. Wie heißt es?
Mutants Unleashed.
Und auf Deutsch? Das hat auch einen deutschen Namen.
Die Mutanten sind los.
Die Mutanten sind los. Dankeschön, Timo. Bitte das gerne. Haben wir uns 2 Stunden lang angeguckt. Der wunderbare Timo hat eine Infobox dazu gemacht. Die hören wir uns jetzt gemeinsam an. Und dann geht's weiter in die Besprechung dieses ganz besonderen Titels.
Okay. Infobox. Let's go. Wie heißt es? Mutant. Keine Ahnung. Ah, da ist es. Ja, okay, warte mal. Teenage Mutant Ninja Turtles, die Mutanten sind los, hat auf PlayStation 3,54 Bewertungen bei 180 Bewertungen, kostet 39 €, Standard Edition und Digital Deluxe Edition hat, kostet 49 €, da ist auch drin der Season Pass. Es gibt auch Add-ons, 3,50 € für so Skins. Mutanten und Menschen lassen es in New York City krachen. Leonardo, Raphael, Michelangelo und Donatello haben herausgefunden, dass mehrere Ladungen giftiger Mutanten Schlamm überall in der Stadt. Ja. Die legendären Turtles-Brüder setzen sich in ein neues Abenteuer, das dich garantiert aus dem Panzer schleudert. Ja, in a bad way. Mit Hilfe von April schafft sie den Berichten aus den Straßen der Stadt und Splinters Rennen und Ratschlägen, bla bla bla. Egal ob Einzel- oder Koop-Modus. Ja, welcher Koop-Modus, Alter? Alles dreht sich darum, die Bürger zur Vernunft zu bringen. Yo, auch in unserer Real-Life-Timeline, Alter. Die Pizzen pünktlich auszuliefern und sie nicht schon beim Ausliefern zu verschlingen. Yo. Dann Caps Lock. Schildkröten und Ninja-Fähigkeiten. Du kannst als die legendäre Brüder Raphael Michael... Ja... Guess what? Man kann als die Brüder Raphael, Michelangelo, Leonardo und Donatello spielen. You don't say. In der Nachbarschaft und in der Kanalisation abhängen. Es kommt drauf an, dem Bürger zu helfen, die Mewbies zu finden. Pizzen auszuliefern und dann... Ey, in der Spielbeschreibung auf der offiziellen Seite wiederholt ihr euch, weil das Spiel einfach nichts hergibt. Eine gemeinsame Herausforderung. Du kannst mit einem Freund im Couch-Koop-Modus für 2 Spieler spielen. Naja, gut. Vom Film inspiriert. Das Cast auf der Suche nach Mewbies geht weiter. Besitzt du die PS4-Version des Spiels? Bla bla bla. Veröffentlichung 18.10. Herausgeber Outright Games LLC. Genre, jetzt passt auf, Leute. Familie, Adventure, Action. Stimme, Deutsch, Englisch, Französisch. Spanisch. Ja. Gut.
Also, ich muss sagen, ich habe ein bisschen mehr erwartet, ausnahmsweise.
Aber gut, die Infobox. This isn't even my final form. Hier kommt die richtige Infobox und los. Hallo? Okay, jo. Ja. Schrei doch nicht so, ist alles gut. Was ist denn? Okay, fand's nicht so gut. Soll ich neu machen? Ja, aber ey, come on, das Spiel gibt nichts her. Sollen wir was ausdenken? Ich hab ne Idee, warte mal. Hallo Freunde, also, das Spiel, jo, erfahrt ihr gleich. Hier kommen 5 coole Fun Facts über die Turtles. Punkt 1. Die Turtles wurden kreiert als eine Parodie zu Daredevil, denn die Macher von den Turtles sind so große Fans gewesen, dass sie sich dachten, ey, lass mal einfach Ninja Turtles kreieren. Das war so ein One-Off-Comic und dann war es so beliebt, dass sie meinten, okay, let's go, wir machen weiter. Punkt 2. Raphael hat mal die Turtles verlassen und ist zu den Mighty Mutanimals gewechselt. Nur kurzweilig und hat dann dort Intergalactic Villains bekämpft. Punkt 3. Das Design zu Shredder kommt eigentlich von einer Käsereibe. Das war die Inspiration für seine Rüstung. Punkt 4. The Foot Soldiers. Bei uns heißen die im Deutschen, glaube ich, der Foot Clan oder sowas. Auf jeden Fall, keine Ahnung. Die waren vorher auf jeden Fall Ninjas und die wurden dann zu Robotern, um halt dann die Figuren verkaufen zu können. Das war der Grund.
Punkt 5. Es gab eine Turtles Broadway Show. Wirklich auf dem Broadway in New York gab es ein Musical, welches da hieß Coming Out of Their Shells. What a time to be alive. Und jetzt viel Spaß mit der Folge und versucht mal während des Talks zu erraten, wie die Ampel am Ende ausgeht.
Fand ich schon deutlich besser, muss ich sagen. Also
die war richtig nice.
Qualität nochmal gesteigert. Ich wusste nicht, dass du einfach noch eine zweite in der Hinterhand hast. Aber nämlich,
hey, du kennst mich.
In dieser Folge ist alles möglich. Wir haben gesehen, wir haben auch gar nicht so krass gleiche Top 3 gehabt, was ich sehr spannend fand, weil ich dachte, wir sind da sehr viel näher an uns dran. Aber was uns zusammengebracht hat, ist nämlich Turtles. Die gemeinsame WhatsApp-Gruppe heißt bis heute noch Cowabunga. Wir sind alle Turtles im Herzen. Ich bin Leonardo und wer ihr seid, ist mir scheißegal. Den habe ich nämlich auch im Spiel gespielt. Und ich würde einfach mal ganz kurz den storymäßigen Rahmen zusammenfassen. Dann könnt ihr nämlich so ein bisschen direkt in die Eindrücke reinspringen, weil ihr kleinen Süßmäuse überspringt den Part ja manchmal ganz gerne. In diesem Spiel schlüpfen wir mal wieder in die Haut.
Oh, Papa Marvin ist wieder da.
In diesem Spiel schlüpfen wir in die Haut unserer vier Lieblings-Cowabunga-Turtles. Und es ist im Prinzip so, dass innerhalb dieser Welt, in der wir uns befinden, es mehr Mutanten gibt, die auch gerade irgendwie alle nach Manhattan einsiedeln. Und gerade müssen eben Mutanten und Menschen lernen zu koexistieren. Das funktioniert aber nur so semi-gut. Bebop und Rocksteady laufen dann relativ schnell auch amok. Und es kommt dann raus, dass das irgendwas mit dem Wasser zu tun hat. Das ist so der große, übergreifende Story-Rahmen, den ich gespielt habe innerhalb meiner 2 Stunden. Sind auch schon ungefähr 20% des Spiels, wenn ich der Prozentanzeige am Anfang des Spiels vertrauen darf. Das heißt, man hat eigentlich auch schon relativ viel gesehen. Jetzt sind wir reingesprungen und es hat ja erstmal angefangen mit so einer News von April. Und das fand ich ja alles noch charmant und die Optik hat mir super gut gefallen. Und dann kam das Spiel. Wie hat's euch gefallen, Jungs?
Ich möchte mich an dieser Stelle entschuldigen. Das war mein Pick. Und ich hatte irgendwie die Hoffnung, dass nach Teenage Mutant Ninja Turtles, Shredder's Revenge und dem grandiosen Film Teenage Mutant Ninja Turtles, Mutants Mayhem, dass dieses Spiel
die Brücke sein könnte.
Also klar, keine 10 von 10 wird, aber vielleicht ein unterhaltsames Turtles-Spiel.
Eine gute 7 von 10, ja.
Ja. Ist es dann leider nicht geworden.
Optisch muss ich sagen, mega schön. Ich mag den Stil super.
Der Stil ist super, keine Frage, klar.
Ich meine, es hat tatsächlich ein paar interessante Einfälle und man muss dem Spiel auch zugute halten. Es ist nicht die einfache Route gegangen und hätte wie zum Beispiel Shredder's Revenge ein klassischer, Brawler oder ein Beat'em Up werden können. Ne? Man läuft von links nach rechts durch 10 Stages, haut Leuten aufs Maul und dann ist das Ding vorbei. Was halt Shredder's Revenge zum Beispiel hervorragend macht oder Streets of Rage 4, immer noch Paradebeispiel in der jüngeren Vergangenheit. Aber ich denke mir so, vielleicht wäre es das doch irgendwie der bessere Weg gewesen, weil ich finde es tendenziell cool, dass es den Look des Films einigermaßen einfängt, so dieses handgezeichnete und dass es auch quasi eine direkte Fortsetzung des Films ist, storymäßig.
Und was aber auch kompliziert ist, weil es keine Zusammenfassung des Films gibt. Man wird da so reingeworfen und es sind halt so ein paar Sachen vorausgesetzt, dass man sie weiß.
Ja, den Film muss man auch gesehen haben. Sie erwähnen uns ja immer die NPCs. Also sie sagen ja so wie bla 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 Baxter, bla 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 und das und das. Und dann sie nehmen so die kleine Happen aus dem Film und packen sie dann ein Spielchen rein. Aber ich weiß, was du meinst. Das wäre ein eleganterer Move gewesen, den Film noch mal kurz zu recappen.
Aber was ist es denn für eine Art von Spiel, Koro?
Ja, es ist
Mobile Game.
Kein gutes. Es ist irgendwie es ist halt so ein ganz, ganz seichtes Action-Adventure mit so einer leichten Persona-Progression-Komponente. Insofern, dass man zwischen den Abschnitten mit anderen Leuten interagieren kann und man kann mit denen reden. Und ich finde, die Dialoge, die es gibt in diesem Spiel, sind auch tatsächlich stellenweise nicht schlecht. Und dann vergeht halt Zeit. Und je nachdem, mit welchen Leuten man interagiert, schaltet man neue Moves frei, die man damit Erfahrungspunkte quasi kaufen und ausstatten kann. Also es ist halt irgendwie schon so ein netter Kniff, von dem ich dann, als ich dann davon gehört habe, dachte, ach, das ist ja eigentlich ganz cool. Wenn es dann spielerisch einigermaßen taugt und die Präsentation so halb so geil wie im Film ist, dann ist schon viel geschafft. Und es wäre auch fast viel geschafft, wenn es nicht halt einfach trotzdem, es fühlt sich halt einfach an wie so ein PlayStation 2 Lizenzspiel. Leider.
Das ist also wirklich, Problem.
Wirklich leider.
Du hast halt irgendwie auf dem Papier, wie du schon sagst, hast du wirklich geilen Scheiß eigentlich. Also wenn dann jemand, nehmen wir mal an, wir sitzen am Tisch und dann kommt jemand und pitcht das und sagt so, hier, Zeichenstil von dem Film, Synchro ganz geil und Dialoge teilweise geil geschrieben und dann machen wir noch dieses Persona-eske Ding rein. Man wird mit jedem Turtle fighten können, es wird Multiplayer-Aspekte geben und dann sitzt du halt da und denkst dir eigentlich schon so, ja, fuck ja, okay, dann ich bin drin. So, dann kommt einer, ja, und dann machen wir noch so ein AR Digi Mutant Finder mit einem virtuellen Handy, das du irgendwann selber aufrufen musst und dann musst du irgendwo hin und du sitzt so da so, warte, es war doch eigentlich schon alles fein. Ja, aber da musst du dann auch noch, wenn du das Handy rausgeholt hast, musst du dich nicht drehen, sondern du musst dann rumklicken und schauen, ob du irgendwie diese Digi-Mutanten findest. Und du sitzt so da so, oh Gott, bitte nicht. Und dann am Ende ist es für mich so ein völliger Autounfall geworden von guten Ideen. Weil ich finde eigentlich die Sachen schon ganz cool. Also auch abgesehen von dieser AR-Scheiße, die fand ich komplett daneben. Aber ich fand, dieses ganze Persona-eske Ding hat bei mir überhaupt nicht gezündet. Also wirklich gar nicht. Das war bei mir einfach nur völlig daneben. Ich habe tatsächlich, es hat sich so angefühlt, als würde ich meine Zeit aktiv verschwenden, während ich das alles gemacht habe. Manche Dialoge fand ich cool. Also wirklich überraschend cool. Ich war schon todesgenervt und dann klicke ich wieder, damit es irgendwie weitergeht. Weil ich auch gar nicht gepeilt habe richtig, wie ich jetzt den Progress ansteuere. Und dann so, ja, dann mache ich jetzt erstmal die ganzen optionalen Sachen. Und dann sitze ich in der Schwimmhalle neben einem Mädel, das halt irgendwie an einem Bein an der Amputation hatte. Und dann war es so ein richtiger Deep Talk über die Gefühle von ihr. Und das ist so, krass, das ist gut geschrieben. Das ist richtig cool. Ja, so zack, und dann wirst du wieder mit Belanglosigkeiten totgeballert. Ja. Und das ist ein bisschen schade. Optisch fand ich es geil. Wie gesagt, englische Sprachausgabe war fein. Die deutsche fand ich extrem schwierig. Manche Dialoge waren aber auch so herrlich off. So wirklich, wie Kure schon sagt, so ein bisschen back in the days mäßig. Weißt du, dann sagt einer was voller Inbrunst. Dann gibt's eine lange Wartepause. Und dann sagt der andere wieder was. Und du bist so völlig rausgerissen, weil das einfach so super weird ist. Und das hat kein Pacing. Und dann sitzt du da so, ja, okay, dann das Spielen, also Gameplay, es hat mir gefallen, teilweise am Anfang dachte ich's und dann wurde alles ständig wiederholt. Ich hatte dieselben zwei Mobs, glaube ich, für eine Stunde auf dem Bildschirm, bevor der dritte dazu kam, der dann genauso belanglos war. Ich hatte nie das Gefühl, ich habe die völlige Kontrolle, wie jetzt zum Beispiel beim geilen Shredder's Revenge und bei Streets of Rage oder sowas. Und das war dann alles eher so butterfingermäßig über den Bildschirm getänzelt. Und ja, also ich schließe mich da Kuro an, das war...
Es ist ja nicht nur, geil. Also es ist ja nicht nur, dass die deutsche Synchro so ein bisschen off ist, es ist auch die Mischung halt. Also ich hatte Momente, da war so ein Charakter, ja, und dann machen wir das so. Und dann einer der Turtles schreit ihn auf einmal an, ist so, ja, okay, lass uns das auf jeden Fall so machen. Ich so, Alter, chill, Bruder, chill. Und dann, was mich halt gerade beim Gameplay so ein bisschen gestört hat, und das, also ich weiß, es ist eine Nickelodeon-Marke, aber dass da Nickelodeon steht, so fühlt sich das Spiel an. Es ist halt wie ein Spiel für Kinder. So, du läufst in eine Stage rein, dann kommt immer erstmal dieser Wisch über die Augen, wie so ein Comic-Stripe. Und dann werden erstmal alle Gegner gezeigt oder erstmal das gesamte Areal gezeigt, damit du weißt, wo du als nächstes hinlaufen musst. Und dann hast du diese zwei lächerlichen Kämpfe, die halt, also selbst wenn da ein anderer Gegner ist, ich muss da nichts anderes machen als Viereck, Viereck, Dreieck, Viereck, Viereck, Dreieck, Viereck, Viereck, Dreieck. Ich habe neue Skills gelernt, ich habe keine Ahnung, wie ich die anwende. Und ich schwöre, bis zum Ende dieser zwei Stunden, bei jedem Kampf stand bei mir immer noch irgendwie Sprungrolle XY. Und ich so, das habe ich doch schon 100 Mal gemacht. Warum wird mir dieses Tutorial immer noch angezeigt?
Same, hatte ich genauso mit Parieren die ganze Zeit. Es ist nicht, weil ich konnte parieren so viel ich wollte.
Und es wirklich, das hat mich nur sauer gemacht. Und es ist, also, es ist auf dem, wie du schon beschreibst, auf dem Papier ist es ein geiles Spiel. Aber ich hatte das innerhalb dieses 2 Stunden später Podcasts noch nie, dass ich ein Spiel auf 3 Sessions aufteilen musste, weil ich es nicht länger als eine halbe Stunde spielen konnte. Ich habe wirklich gestern, ich habe euch auch geschrieben, so, ich gehe jetzt in Turtles rein. Ich habe eine halbe Stunde gespielt. Ich konnte nicht mehr. Das hat mich fertig gemacht. Es war so botzenlangweilig. ausgemacht, gesagt, komm, morgen früh spielt's weiter, war heute, konnte nicht schlafen, war um 5 Uhr wach, hab mich dann um 5:30 oder so an den PC gesetzt, dachte, komm, jetzt hast du noch mega viel Zeit, startest dann den Tag, kannst dann nach Brötchen holen gehen, easy. Halbe Stunde gespielt, ich konnte nicht mehr, weil es so langweilig war, und am Ende habe ich mich echt noch da durchgeprügelt, diese letzte Stunde, und es war wirklich das Schlimmste. Also ich muss wirklich sagen, dieses Spiel ist in unserer fast dreijährigen Historie das schlimmste Spiel, was ich hier gespielt habe.
We found it. Finally. Nice.
Das ist wirklich gerade, wenn wir alle Spiele ranken müssten, wäre das auf dem letzten Platz.
Geil. Wie geil, Marvin, wir haben dich gebrochen, endlich.
Nee, nein, ich habe schon furchtbare Spiele gespielt.
Wir müssen aber kurz, während wir diese Aussage hier festhalten und in Stein meißeln,
dass wir auch Bluey gespielt haben.
Dazu sagen, dass Marvin damit gesagt hat, dass Madden und alle anderen Sportspiele besser sind als dieses Turtles Game.
Ist es, weil es gut funktioniert. Ich mag's nicht, fair. Aber das hier war einfach furchtbar.
Ja.
Also, vielleicht müssen wir irgendwann mal eine Top 3 machen mit den schlimmsten Spielen, die wir innerhalb dieses Podcasts gespielt haben.
Geil.
Zum 10-Jährigen.
Ja. Boah, da hab ich viele. Ey.
No shit, ich habe mit Runaways 10-Jähriges, was ich ziemlich insane finde.
Ich habe letztens mit einem Schüler von mir, der ist, weiß ich nicht, 9 oder 11, das sind alles Kids für mich, die haben so eine Range. Und dann haben wir über Videospiele so ein bisschen gesprochen. Und ich find's so geil, weil für die bin ich einfach so ein Schlagzeuglehrer. So, der kommt aus Berlin und das war's. So, das Einzige, was wir haben, ist, wir spielen Schlagzeug und der weiß, dass ich, keine Ahnung, Tattoos hab. So. Und dann geht's um Videospiele und dann sag ich so, was zockst du gerade? Minecraft oder Fortnite? Oder doch lieber Brawl Stars?
Roblox,
so.
Alter.
Roblox, Brawl Stars, immer das halt, durch die Bank. Und dann haben wir Videospiele gesprochen, so ein bisschen, und erzählt mir dann halt von Smash Brothers, wie cool der das findet, bla bla. Long story short, da meinte er, was zockst du denn gerade? Und da habe ich so gesagt, so, ach, ich spiele gerade Dragon Age. Er so, aha, auf was denn? Ich so, auf der Xbox. Und dann fragte er, hast du die 360 oder die One? Und das war so, wieder so, ja klar, so ein Kiddo, der ist 11. Klar gibt's Kiddos, die 11 sind, die haben auch eine PS5 Pro zu Hause stehen, keine Frage. Aber für ihn war so, Xbox ist halt dieses eine Ding und da laufen Videospiele drauf. So what? Und er, für ihn ist dieses Spiel gemacht. Für ihn ist dieses Turtle-Spiel gemacht, voll, dass er bei so einem Sleepover diesen Film guckt, dann gibt's eine Pizza aus der Tiefkühltruhe und dann wird das Spiel gespielt. Und wir gehen ja so richtig so ran, so, okay, ich habe ein Skilltree, was wird im Endgame passieren, wo geht das noch hin, bla 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 bla. Für die beiden Boys, die das spielen würden, für die ist es so, Alter, ich spiele gerade einfach fucking Mikey aus dem Videospiel, aus dem Film gerade. Und oh mein Gott, ich habe einen neuen Move rausgefunden. Und das freut dich so dermaßen. Und die Boys werden es 2 Stunden Maximum spielen. Aber in dem Alter kommt es natürlich vor, du hast die ganze Nacht durchgezockt. So. Und da muss ich die ganze Zeit dran denken, als ich das Spiel gespielt habe, war ich so, ey, das ist nicht für uns gemacht, das Game. Für uns, die seit 30 Jahren Videospiele spielen, ist klar, dass wir es kacke finden oder nichts, das bei uns irgendwie regt, so. Und deshalb war ich so, ey, aber wenn du so ein Kiddo bist und du guckst den Film und das muss so krass sein, wenn du so casual Berührung mit Videospielen hast, wenn du aber schon jetzt als 11-Jähriger, keine Ahnung, you name it gespielt hast, auch dann wirst du sagen, ja, ist ein netter Zeitvertreib. Aber ja, ich muss mich euch anschließen, es war wirklich anstrengend zu spielen, also wirklich anstrengend. Es war wirklich so, ja, gib mir noch ein bisschen, aber es kam leider nichts.
Ein paar Sachen, die ich auch einfach nicht verstehe. Was ist ein Turtles-Spiel? Und die Turtles sind zu viert. Du wählst deinen Charakter aus und am Anfang der Stage hauen alle ab.
Ja, Mann.
Und das ist so.
Stimmt.
Stopf die Stage voll mit Gegnern und die anderen 3 Turtles laufen als NPCs mit rum. Oder du kannst von mir aus sogar frei wechseln oder so. Und
selbst wenn sie im
Background
kämpfen.
Das wäre halt schon geil gewesen.
Das reicht ja.
Habt ihr die anderen Turtles alle mal ausprobiert?
Nee.
Also ich habe.
Also musstest du ja zwangsweise.
Du hast mal Leonardo gespielt, ne?
Zwangsweise musstest du am Anfang jeden spielen.
Am Anfang, ja. Aber habt ihr dann hinterraus mal ein bisschen so die Skills und sowas ausgecheckt und sowas?
Nee. Ach, Leonardo.
Ganz original. Ich sag ganz ehrlich, mir war so langweilig, ich hab dann mal den Turtle durchgeswitcht.
Nice.
Hab geguckt. Der beste Move im Spiel geht ganz klar an Ruffy mit seinem Dropkick. Da habe ich mich totgelacht. Aber ansonsten war alles auch einfach
Vor allem, es gibt ja auch diese, wenn man sich den Skilltree anguckt, da hat ja jeder so eine Art Ultimate-Move. Ich hab erst sehr spät gecheckt, weil das Spiel erklärt einem dazu ja auch nichts, obwohl es ja dann eigentlich doch für Kinder ist, erklärt es eigentlich sowas ja eigentlich gar nicht, wie man die verschiedenen Moves wann wie irgendwie einsetzt. I don't know. Aber das habe ich dann am Ende gecheckt, das ist ja quasi dieser Hilferuf, den man benutzt. Also man selber kann den genau, aktiv im Kampf genau. ja gar nicht einsetzen, sondern nur, wenn ja, man den als los. Backup drin hat. Mhm. Was ja auch schon wieder...
Ja. Ja. Mhm. ja. Ist leider
nichts. Es hat kein Vier-Spieler-Multiplayer. Es ist ein tolles Spiel.
Zwei. Oder?
Ja, es hat ein Zwei-Spieler-Multiplayer. Ja, was soll das? Ja. Keine Ahnung.
Ja. Und auch keine Online. Und deswegen, also... Ja, ad acta. Ich wollte nur kurz erwähnen, mein Spiel wäre Call of Duty gewesen, dann wäre das hier 160 Stunden später Podcast.
Da hätte ich eine Menge Geschichten.
Ich stelle mir so vor, wie ihr beide das zockt und Kuro ist so, fuck, es ist doch gut, wir müssen jetzt aufnehmen. Kuro, es ist Freitag, 23 Uhr, nein, doch,
jetzt
wir
müssen aufnehmen,
jetzt aufnehmen. Das wäre funny geworden.
Naja. Ich überlege gerade wirklich, ob es noch irgendwas zu diesem Autounfall zu sagen gibt.
Nein,
weil ich habe wirklich nicht. So hart schnell diesen Refund-Button bei Steam gedrückt, weil also 40 Euro dafür auszugeben, ne, es ist...
Das ist schon krass.
Insane.
Ja, ich würde sagen, dass ich wirklich traurig bin. Ich hatte Hoffnung und wurde bitterlich enttäuscht. Es ist hatte okay. irgendwie cool. gedacht so, boah, ich habe die zwei Stunden bestimmt gespielt, dann waren es eine halbe Stunde. Hab gedacht, höre ich jetzt einfach auf und spiele nochmal Shredder's Revenge durch. Hab's dann noch irgendwie ein bisschen weiter gespielt, aber es war so, oh, um Gottes Willen, warum?
Also man hätte den Film dabei nebenbei gucken müssen, dann hätte man ein gutes Beispiel gehabt.
Es hat sich auf jeden Fall die Frage geklärt, ob wir alle das selbe Spiel gespielt haben, weil, ja.
Ja, haben wir scheinbar.
Ich bin jetzt gespannt, wie ihr eure Ampeln gesetzt habt.
Nachdem ich das Spiel gespielt habe, dachte ich wirklich, dass zumindest Kuro wegen des Franchises dem Ganzen noch ein Gelb gibt. Aber beim Rest bin ich gnadenlos rot hingegangen.
Wir gehen erst reihum und dann lösen wir auf, ne?
Ja. Ja.
Ich habe bei euch allen Gelb aus demselben Grund, weil es grafisch, also nicht Grafik, aber halt der Look, der ist richtig, richtig, richtig geil, weil es halt Turtles ist und weil es halt so irgendwo auch bei uns so ein bisschen diese Kindheitsnostalgie gekitzelt hat und so ein wohlwollendes, sehr, 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 sehr ins Rot schimmernde Gelb. Aber so, man bringt sich übers Herz, ein Rot zu geben, weil es halt Turtles.
Jo, ich habe bei Marvin geschrieben Rot. Und bei Kuro habe ich geschrieben Gelb, weil es ist tatsächlich genau dasselbe. Ich dachte, das Franchise, bei Kuro dachte ich so, ey, er hat das gepickt. Vielleicht ist er da nicht so ganz so hart oder so, aber jo, also bei mir ist Timo und Kuro Gelb und Marvin Rot in der Ampel.
Ich hatte Marvin Rot, weil ich hatte mir schon gedacht, Marvin wird es einfach absolut hassen. bei Timo hatte ich Gelb, weil ich mir dachte, der kommt halt so, genau was der gesagt hat, der kommt mit so einem, es ist halt nicht für uns Spiel, Argument um die Ecke. Und bei Chris war ich auch bei Gelb, weil ich dachte, Pizza und Turtles, das wird vielleicht noch ein bisschen, wird das vielleicht so von Rot ins Orange, aber da rundet man auf und deswegen ist es Gelb.
Genau,
man rundet auf. Sag mal, bei mir habt ihr recht. Punkt. Das können wir ganz schnell abkürzen. So. Da müssen wir gar nicht jetzt hier groß drum rumlabern.
Ja, Timo? Bei mir auch. Ja, Gelb. Ein wohlwollendes Gelb. Wenn es nicht Turtles gewesen wäre, dann wäre das Spiel sowas von Rot gewesen. Aber dadurch, dass es das Franchise ist, dadurch, dass sie sich entschieden haben, den Look des Films zu nehmen, gibt es einen kleinen Pluspunkt. Und alles, was ich gerade erklärt habe mit diesem Nostalgiefaktor, das trifft halt komplett bei mir zu. Deswegen habe ich Gelb gegeben.
Ich muss sagen, unter normalen Umständen hätte ich auch Gelb gegeben. Und ich bin, glaube ich, auch wirklich jemand, der immer versucht, irgendwas Positives an einem Film oder einem Videospiel oder so zu finden. Aber ich habe es nicht geschafft bei diesem Spiel, obwohl, und das muss man ehrlich sagen, der Look ist geil.
Ja.
Der Look macht Spaß. Ja. Ein paar Ideen sind geil. Ich habe es nicht geschafft, dem Spiel Gelb zu geben. Ich habe ihm Rot gegeben. Und wenn ich dem Spiel kein Rot gebe, dann werde ich niemals irgendeinem Spiel Rot geben. Aber wie gesagt, das war vorhin wirklich dieser eine Satz. Ich habe noch nie das Gefühl gehabt, dass ich meine Zeit so sehr verschwende. Und diese zwei Stunden haben sich angefühlt wie zwei Tage für mich. Und das sage ich dir als jemand, der 180 Stunden in ein beschissenes Shooter-Spiel gesteckt hat. Aber es ist einfach, wie es ist. Es ist, wie es ist.
In zwei Wochen.
Ja, letztendlich habe ich auch überlegt, ob das, ne, wie geht man dieses Spiel ran? Und klar ist es vielleicht für Kids was anderes. Genauso wie das Bluey-Spiel natürlich auch nicht. Ja, also eigentlich nur über Bluey funktioniert.
Ja, klar. Ja.
Und deswegen.
Aber das ist halt das Ding bei Bluey, da konnte ich sagen, ey, das ist das, wir sind nicht die Zielgruppe, das ist für Kinder gemacht, aber das kann ich bei dem nicht, also nee, wenn ich das dem Teenager gebe, der findet es auch scheiße. Der soll das auch scheiße finden, weil es ein scheiß Spiel ist. So, Entschuldigung.
Und ja, der Look ist cool, es hat auf dem Papier nette Ideen, aber letztendlich ist es halt einfach sehr dürftig umgesetzt und ja, verfehlt das Ziel. Sag halt leider echt schon ziemlich doll und deswegen bin ich da auch sehr, sehr traurig und bei Rot.
Ja.
Oh, krass.
Dreimal Rot, einmal dunkel, 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 gelb. Heftig.
Es hat sich noch nie so gut angefühlt, dass ich Unrecht hatte. Oh.
Ja. RIP, Turtles, Mutanten sind los.
Ja, schön, dass Revenge
einfach wieder spielen. Wir haben es bei Call of Duty auch gesehen, Modern Warfare 3 war frech, um nichts Böseres zu sagen, und dann kam Black Ops 6 und hat jetzt wieder alles aufgebaut. Also lass das nächste Turtle-Spiel einfach bitte, bitte, bitte wieder gut werden und dann spielen wir das ja auch wieder und dann haben wir da einen Redemption-Arc.
Ja. Auf jeden Fall, das Spiel bekommt nicht den 2 Stunden später Approved-Stempel, dafür aber Shredder's Revenge. Spiel das, sind noch ein paar neue Charaktere seit unserem Podcast dazugekommen. Das lohnt sich auf jeden Fall immer noch. Gutes Ding, können wir empfehlen. Für die nächste Folge würden wir normalerweise jetzt darüber sprechen, was wir für Picks in die Runde werfen und was wir für tolle Sachen uns überlegt haben, wie wir uns gegenseitig das nächste Mal quälen können. Stattdessen machen wir das in der nächsten Folge mal nicht, denn wir machen die große Goaty-Folge am 12. Dezember. Das heißt, da werden wir die hochoffiziellen und renommierten und wahrscheinlich wichtigsten Awards der Videospielbranche küren. Wir werden unsere Top 5 oder 3?
Top 5.
5.
Ja, mal gucken.
Gucken wir mal. 5 oder 3?
Top 15.
Videospiele des Jahres 2024 küren. Seid gespannt. Wir werden zudem ein kleines internes Wichteln veranstalten, wo ich sehr gespannt drauf bin, was wir uns da füreinander einfallen lassen. Das heißt, das wird eine etwas andere Folge, eine irreguläre Folge.
Eine gemütliche. Ich nehme mir da vielleicht so ein Glühweinchen oder so. Tee oder Glühwein und dann hören die uns mal zu, wie wir hier so ein bisschen Weihnachtsfolge machen.
So. Wir machen bringen Weihnachten und die Game Awards nur in unserer Form zu euch nach Hause als Podcast. Wie gesagt, es gibt keine wichtigere Meinungen. Das wird auch, glaube ich, sehr unterschiedlich sein. Ich bin sehr gespannt, ob wir irgendwo matchen werden.
Ich bin die ganze Zeit schon am Rattern, was kommt in die Top 5. Es ist so schwierig dieses Jahr.
Aber anscheinend ist es ja schon klar, was ich auf Platz 1 wähle. Von daher ja eigentlich schon langweilig, wenn man hier Kuro trauen darf. Aber wer weiß es schon, keine Ahnung.
Wer weiß
ich
das weiß schon. Ja.
Tun wir so, als ob du was anderes wählst? Oder?
Ja. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich weiß es ja. Nee, niemand weiß es. Nur die Jury weiß es. Und die sind wirklich top secret, sag ich dir.
Die sagen nix.
Also. Die Jury.
Nein, ich bin sehr gespannt. Es war eine schöne Folge, wo wir sehr viel über anderes geredet haben. Die Mischnitten-Sache hat mir sehr im Herzen gelegen. Schön, dass wir dann uns nochmal Zeit für genommen haben. Auch in der nächsten Folge wird es natürlich dann nochmal ganz kurz darum gehen. Und damit schließen wir den Milchschnitten-Arc, die Trilogie auch ab. Ich finde, das Cinematic Universe muss auch einfach sein Ende finden. Ja. In diesem Sinne, liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Empfehlt uns weiter. Shrimps in die Fan.
Bye.
Das war der 2-Stunden-Später-Podcast. Falls euch der Podcast mit Kuro, Chris, Marvin und Timo gefallen hat, dann lasst doch gerne eine Bewertung da. Sagt es auch gern euren Freunden oder teilt es gern auf euren Social-Media-Kanälen. Denn nur so kann dieses Herzensprojekt wachsen. In den Shownotes findet ihr alle Links zu den Socials des Podcasts als auch zu den Jungs selbst. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
A Shrimp in the Fan Production.